Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt,
die Dribbeldebatte.
Die Dribbel.
Aber guck mal, wie wir uns. Du machst Holz auf Glatt, ich sag die Dribbeldebatte. Super. Dann haben wir. So.
Dann kann mir nichts passieren. Perfekt. Okay, nochmal. Also Holz auf Glatt.
Die Dribbeldebatte.
Das ist der neue Fußball-Podcast.
Ja.
Wo es sich nicht nur um Fußball dreht.
Ja.
Sondern auch um Politik.
Unbedingt.
Um Reitensport im Allgemeinen.
Ja. Um Profisport.
Um Profisport.
Aber nicht in dem Sinne, dass wir über Profisport reden, sondern uns fragen, wie kriegt man vielleicht Teile des Profisports auch in den Breitensport integriert?
Okay, das heißt, den Breitensport professioneller machen.
Wenn man es möchte.
Wenn man es möchte, okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mama bin oder ein Papa von einem Kind, was jetzt gerade sich überlegt, vielleicht mal Fußball zu spielen, außerhalb des Schulhofs, ja, viele Kinder fangen ja auf dem Schulhof an oder zu Hause irgendwie auf dem Hinterhof, wo auch immer, und sagen, okay, ich würde ganz gerne mal in einem Verein Fußball spielen. Ja. Und wenn man sich da noch nicht so ganz sicher ist, soll ich das jetzt machen, wo melde ich mein Kind an, was tue ich, dann könnte dieser Podcast für dich wichtig sein, oder?
Definitiv, weil es fängt erstmal alles im Breitensport an. Ja, niemand fängt an und geht vom Schulhof ins NLZ. Also da gibt es bestimmt Beispiele, die es geschafft haben, die vom Schulhof weggescoutet wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gen Null. Also jeder fängt im Breitensport an und wird dann, wenn er gut genug ist, für das NLZ gescoutet, für den Profinachwuchs. Ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt Mutti bin oder Papa, dann wäre das der richtige Podcast für mich, weil du ja auch lange gearbeitet hast. Als Fußballtrainer?
Ja, ich glaube, wir beide haben ja in den letzten Jahren als Trainer genug Einblicke bekommen, um zu wissen, wie Breitensportvereine ticken. Es geht ja immer über den eigenen Verein hinaus. Ja, wir sind jedes Wochenende bei Spielen, wir sind jedes Wochenende bei Turnieren, wir sind bei Fußballreisen. Man unterhält sich automatisch mit anderen Trainern. Und unterm Strich kann man sagen, fast alle kochen mit Wasser und fast alle haben dieselben Probleme. Sodass wir, glaube ich, ich nach 7, 8 Jahren, du nach?
Einem Jahr jetzt.
Einem Jahr. Wir also in der Summe 8 Jahre Expertise reinschmeißen können, um sagen können, was läuft im Breitensport gut und was läuft im Breitensport vielleicht nicht so gut.
Okay.
Welche Erwartungen haben auch Mamas und Papas? Ja, jeder wird wahrscheinlich denken, ich habe den nächsten Messi hier an der Hand. Und warum muss der noch im Breitensport sein? Warum hat das noch nicht ins NLZ geschafft? Oder warum ist das Breitensporttraining nicht wie das, was ich auf YouTube von den Bundesliga-Clubs sehe und so weiter. Ich glaube, da können wir einen ganz guten Einblick geben, ja.
Okay, sehr gut. Also, wenn dein Kind Fußball spielen möchte oder auch vielleicht schon Fußball spielt, du mal einen Einblick haben möchtest so in die Gedanken auch, ja, in die Gedanken, in die Erfahrung, in die Erlebnisse von Fußballtrainern und auch Trainerinnen, weil heute sitzen wir hier noch zu zweit, aber wir kommen gleich noch zur dritten Person. Es gibt noch jemand, der Holz heißt. Holz bin übrigens ich, Robert Holz. Und Klatt ist Steppo, alias Steffen Klatt.
Richtig.
Yes.
Dass du dir das, also selbst meine Eltern nennen mich nur Steppo. Von daher, ja. Lassen wir das mal so stehen. Es müsste als Künstlername in meinem Personalausweis mittlerweile stehen eigentlich.
Steppo, hast du mal... wie heißt es? Steppen? Also hast du mal
nein, aber das Steppo ist abgeleitet. In der Grundschule hieß ich noch Steppke.
Ah, okay. Also hat nichts mit Steppen zu tun?
Überhaupt nicht.
Okay.
Wobei manche gesagt haben, ich habe Fußball gespielt, das sah aus wie Steppen, aber sonst? Nee.
ich hörte davon. Aber
es gibt auch Videomaterial davon, was es zeigt, aber es war erfolgreiches Steppen, das muss man auch sagen.
Hast du auch viele Tore geschossen als Fußballer?
Nur, was anderes konnte ich nicht.
Ja, okay.
Das war einfach so. Fußballspielen, das hat sich erst in den Jahren entwickelt. Aber Tore schießen konnte ich immer.
Tore schießen konnte ich immer, okay. Ja, also da hört man jetzt oder hörst du jetzt schon, wenn du hier zuhörst, der Steppo alias Steffen Klatt. hat selber auch Fußball gespielt, also auch aktiv in einem Fußballverein.
Klar, ja.
Ab welcher Jugend?
Gar nicht, spät angefangen.
Okay.
Also gar nicht den Jugendbereich durchlaufen, erst andere Sportarten gemacht und dann irgendwann zum Fußball mitgeschleppt worden, so mit um die 20 und erst dann angefangen.
Ach, andere Sportarten, was war das denn?
Handball, vorwiegend Handball.
Okay, das heißt, du kennst dich auch aus mit Handball, aus der...
Sage ich mal, wage ich mal zu zu unterstreichen, dass ich mich mit dem Handball sogar fast besser noch auskenne als beim Fußball.
Oh, interessant. Also wenn du Handball spielst oder Kinder hast, die Handball spielen wollen, auch da lohnt es sich für dich, einfach bei diesem Podcast dran zu bleiben. Gab es noch anderen Sport, den du gemacht hast?
Nichts in der Intensität wie Handball und Fußball.
Okay, also Handball und Fußball.
Was wir beide aber auch erlebt haben, muss man ja sagen, wir haben ja auch die andere Seite des Breitensports erlebt. Also nicht nur als aktive Trainer, sondern auch jeweils als Elternteil.
Ja.
Ja, also unsere Kinder spielen selber Fußball oder betreiben Sport. Das heißt, auch die andere Medaille, nämlich die der Eltern, kennen wir zu Genüge und wissen, wo gibt es Bauchschmerzen, wo gibt es Anforderungen, wo gibt es Knirschen, dass man darauf auf jeden Fall auch eingehen kann.
Absolut. Also auch wir sind Fußballeltern. Aktuell hast du einen Sohn, der noch Fußball spielt.
Richtig.
U14.
Richtig.
Und eine Tochter, die tanzt.
Die tanzt, die auch Fußball gespielt hat, auch unter deiner Gide eine Zeit lang. Die auch für mich deutlich talentierter war als mein Sohn. In dem Alter, aber dann irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und gesagt hat, Papa, ich will nur wegen dir Fußball spielen. Und wenn das für dich okay ist, würde ich jetzt an der Stelle aufhören.
Okay. Und ist dann tanzen gegangen.
Und tanzt jetzt sehr leidenschaftlich, ja.
Sehr schön. Ich habe auch eine Tochter, die tanzt. Leidenschaftlich.
Siehst du.
Ja. Die wollte aber auch nie Fußball spielen. Und ist auch sehr genervt vom Fußballspielen, weil sich bei uns aktuell oder mittlerweile sehr, sehr viel um Fußball dreht. Ich habe zwei Söhne, die Fußball spielen. Der eine ist 6 und der andere ist 12. Und einen trainiere ich auch davon, den anderen nicht mehr.
Das nächste Steckenpferd. Also wir trainieren beide unsere Söhne, beziehungsweise ich habe ja vor einem halben Jahr aufgehört, aber habe 7 Jahre meinen eigenen Sohn trainiert. Auch das sind, glaube ich, Einblicke, die wir draußen Trainern mitgeben können, was wir gut und was wir vielleicht auch nicht so gut gemacht haben.
Sehr gut. Auch für die Eltern, ja, also auch für die Eltern, die zuhören, die ja vielleicht auch so Vorstellungen, Ängste haben, wird mein Kind vielleicht benachteiligt gegenüber dem Kind des Trainers? Ja, so, oder. Ja, also es gibt da, glaube ich, viele Gedanken, die Eltern so im Kopf haben. Und auch dort lohnt es sich einfach, bei diesem Podcast dran zu bleiben.
Definitiv.
Weil du wirst hier einen Einblick bekommen, nicht nur in unsere Gedankenwelt, sondern auch in die Dinge, die wir erlebt haben, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Trainern. Aus dem eigenen Verein auch oder aus anderen Vereinen, vom Gegner, wie auch immer. Da ist hier einfach sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Expertise, sehr, sehr viele Erlebnisse sind hier vorhanden, ja, die wir in diesem Podcast bringen werden und erzählen werden. Ja,
das Spannende ist ja daran, man muss ja sagen, wir tauschen uns ja fast täglich mittlerweile aus und haben dann irgendwann gesagt, aus den Sprachnachrichten machen wir mal was für die Öffentlichkeit, weil das einfach etwas ist, was draußen durchaus Menschen interessieren wird. Nicht nur kann, sondern wird. Und haben dabei immer wieder gemerkt, wir haben entweder unterschiedliche Herangehensweisen, obwohl wir dasselbe Ziel haben, oder teilweise auch anders. Wir haben unterschiedliche Ziele, aber die gleiche Herangehensweise zum Erreichen dieser unterschiedlichen Ziele. Das gibt ohne Ende Diskussionsmöglichkeiten, was draußen vielen Trainern, vielen Eltern einfach Einblicke geben kann, wie das im Background einer Fußballmannschaft funktionieren kann. Und vielleicht ist es nicht nur im Fußball so, sehr wahrscheinlich wird es in vielen, vielen anderen Sportarten auch so sein. Und da können wir vielleicht den Schwenk zu der dritten Komponente bringen, warum man diesen Podcast hört. Wir werden, glaube ich, sehr viele, sehr spannende Gäste hier immer wieder begrüßen können, aus allen möglichen Bereichen, logischerweise aus dem Sport, nicht nur aus dem Fußball. Ja, wir haben, glaube ich, beide ein Netzwerk, was es ermöglicht, dass wir hier viele spannende, auch bekannte Gäste da haben. Auch mal nicht so bekannte, das ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das, davon können wir, glaube ich, auch alle zehren, von allen Erlebnissen, die Leute zu berichten haben. Haben aber durchaus auch Gäste aus der Politik, aus Unternehmen und so weiter und so fort, wo wir sagen können, da können wir einfach mal gucken, wie funktioniert es da, wie soll es funktionieren, was kann man uns mitgeben, um den Breitensport so zu leben, wie wir es alle wollen, damit wir am Ende mit positiven Gefühlen aus diesen Ereignissen, aus diesen Trainings, aus den Turnieren und so weiter rausgehen, egal wie niedergeschlagen oder wie euphorisch man teilweise ist, dass man immer guckt, wir wollen positive Momente schaffen für alle Menschen, die wir trainieren, denen wir begegnen, und das möglichst fair und gemeinsam. Und ich glaube, da Gesprächsgäste zu haben, die das zu unterstreichen wissen, kann gut sein.
Absolut. Das heißt, aus der Politik ist auch tatsächlich unser erster Gast. Und ich habe uns dieses Studio hier besorgt, gebaut.
Ja.
In viel, viel Eigenarbeit. Und du hast unseren ersten Gast besorgt für unsere zweite Podcast-Folge. Das heißt, wenn du das jetzt hier gerade hörst, dann ist das die Folge 1.
Die Pilotfolge,
sagt man. Genau, Pilotfolge. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch eine Folge 2. Und dort haben wir auch schon unseren ersten Gast. Wer ist das?
Ja, niemand Geringeres als unsere Sportministerin Stefanie Drese. Also sie hat ja 3 Funktionen. Sie ist Sportministerin, Sozialministerin, Gesundheitsministerin. Das, finde ich, gibt ganz viel Möglichkeiten zur Diskussion, weil wir da eigentlich 3 Personen sitzen haben, aber eben in einem Menschen drin. Und das, finde ich, geht politisch kaum höher in diesem Bundesland zumindest, ja.
Okay, das heißt, wenn du nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommst und das jetzt hörst, wirst du dich vielleicht fragen, wer ist das?
Ja.
Hat damit zu tun, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern sitzen, in der Landeshauptstadt tatsächlich, in Schwerin, und von hier aus diesen Podcast halt produzieren. Das heißt, es ist die Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern,
richtig,
die wir hier als ersten Gast haben. Aber ich denke mal, das, was sie macht, lässt sich natürlich, also lässt auch einen Einblick erahnen in die Arbeit, die Sportminister und Sportministerinnen in anderen Bundesländern machen, oder?
Definitiv. Also am Ende kochen auch da alle nur mit demselben Wasser, haben alle dieselben Probleme und sind mit denselben Gegebenheiten konfrontiert. In Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil die Strukturen hier ja etwas ländlicher sind als in vielen anderen Bundesländern. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, klar, wird sie das, was sie sagt, auch auf viele andere Bundesländer lässt sich das wahrscheinlich kopieren, ja.
Okay, also unser erster Gast im zweiten Podcast, die Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Und so werden wir dafür sorgen, dass wir hier immer mal wieder spannende Gäste haben. Wir werden hier für dich zu zweit sein oder auch zu dritt ohne Gast. Das heißt, Holz auf Klatt bedeutet Robert Holz, Steffen Klatt. Es gibt aber auch Katrin Holz. Das ist meine Frau, auch ehrenamtliche Fußballtrainerin. Und sie hat natürlich auch nochmal weibliche Perspektive auf diese ganze Geschichte hier und wird uns hier auch des Öfteren zu Gast sein im Studio und mit uns beiden debattieren oder philosophieren oder wie sagt man?
Die emotionale Komponente darstellen.
Emotionale Komponente und auch vor allen Dingen auch die Sicht der Mutter mitbringen, weil das auch nochmal, wie ich am eigenen Leib schon erfahren durfte, nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Ich habe ja als Fußballtrainer auch in der kurzen Zeit, wo ich das jetzt mache, schon alles Mögliche erlebt, vom tiefsten Tal bis zum, wir haben gegen den Tabellenführer gewonnen. Und
das war schön.
Das war schön.
Das war wirklich schön, da war ich dabei. Das war schön.
Ja, das war. Das vielleicht als kleine Anekdote am Rand. Wir sind bei uns im Verein da im letzten Jahr eine U12 gewesen. Und es gab noch eine U13. Du hast die U13 trainiert. Ich bin als dritter Trainer sozusagen bei der U12 mit dazugekommen. Ich habe ein bisschen Technik mitgebracht, aber das werden wir an anderer Stelle mal etwas genauer ausführen, aber das würde heute den Rahmen der ersten Folge sprengen. Und dort habe ich dann bei dem Spiel gegen, also wir waren Tabellenvorletzter mit 3 Punkten.
Ich grätsch mal immer rein, damit wir die Leute abholen. Wir haben gesagt, dass wir in der schönsten und kleinsten Landeshauptstadt Deutschlands in Schwerin sind. Aber unseren Verein haben wir noch nicht benannt. Wollen wir das?
Natürlich.
Wollen wir, ne?
Ja.
Damit die Leute gleich auch bei fußball.de gucken können, wer sind denn eigentlich?
Worum geht's
da überhaupt, ne?
Ja, genau. Also,
ja?
Sag du bist ja länger in dem Verein
gewesen, ja. Es handelt sich um den Neumühler SV.
Ja.
So, also der ist ein Stadtteilverein von Schwerin am schönen Wasserturm. Ist auch im Logo so drin. Ich glaube, ganz viel Potenzial in diesem Verein, weil es ein Stadtteilverein ist, weil es ein Verein ist, der nicht die Stadt als solches im Namen hat, sondern wirklich den Stadtteil benennt und aktuell, glaube ich, auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Kommen wir irgendwann nochmal zu. Aber ich wollte deine schöne Anekdote nicht kaputt machen.
Sehr gut. Und vielleicht ganz wichtig auch immer zu erwähnen, alles, was wir hier in diesem Podcast erzählen, ist unsere Perspektive
ja.
von Steffen Klatt und Robert Holz und nicht die Perspektive des Neumüller SVs.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Okay, auf jeden Fall haben wir dann um Unterstützung gebeten, weil wir ja verletzungsbedingt und auch krankheitsbedingt ja nicht ausreichend Spiele hatten, um das Spiel zu bestreiten gegen den Tabellenführer. Und ihr habt uns dann sehr gute Spieler, sag ich mal, geschickt.
Ja, man musste sich ja auch, das wird jeder draußen wissen, an gewisse Gegebenheiten halten. Du darfst ja nicht einfach vom älteren Jahrgang Jüngere runterschicken und sagen, so Feuer frei, schieß die mal aus dem Stadion. Du musst dich ja an gewisse Spielzeiten, wie oft hat wer, wie viele Spiele schon für die erste Mannschaft gemacht und so weiter halten. Und hatten da die Möglichkeit, dadurch, dass auch Leistungsträger der U13 noch nicht ausreichend Spiele für die erste Mannschaft gemacht haben, da die runter zur U12 zu schicken. Man muss auch ehrlich sagen, das war gegen den MSV Lübsdorf. Da habe ich persönliche Bindungen zu, weil ich bei den alten Herren in Lübsdorf gespielt habe. Und die dann als Tabellenführer ein bisschen zu ärgern. Nur darum ging es ja eigentlich. Ich glaube, vorm Spiel hat keiner damit gerechnet, dass das an dem Tag so ausgeht, wie es ausgeht. Aber da waren wir schon sehr ambitioniert, auch in der U13 euch da so zu unterstützen, dass das wirklich mindestens ein Ärgern wird.
Und das war dann ein spannendes Spiel. Also wir haben 2-0 hinten gelegen und am Ende 4-2 gewonnen. Und es war so für mich in dieser kurzen Trainerlaufbahn damals der erste. Wir haben vorher schon mal gewonnen gegen eine noch schwächere Mannschaft, als wir es waren. Aber es war einfach ein absolutes Highlight, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich komme dann euphorisiert nach Hause. Meine Frau hat natürlich bei dem Spiel auch zugeguckt. Und ich sage, Mensch, wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir das geschafft. Und sie guckte mich an und sagt, also ich habe meinen Sohn nicht spielen sehen.
Ja.
und alles andere war ihr egal. Ja, so kurz für einen Moment. Und ja, ich fand das interessant. Ja, also für mich und auch für meinen Sohn, glaube ich, war es gar nicht so schlimm.
Ja.
Ich habe ja, da kommen wir auch später nochmal zur Videotechnik. Also ich konnte sehen, wie die Reaktion meines Sohns auf die Tore ist, die dann gefallen sind. Also für ihn war es, glaube ich, auch ein erlebnisreicher Tag und hat auch viel für sich mitgenommen. Aber es war für ihn vielleicht kurz mal traurig, dass er dann nicht gespielt hat an dem Tag. Aber es war jetzt nicht schlimm. Nicht so schlimm, wie es für meine Frau war.
Aber das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema auch im Breitensport. Also wenn wir jetzt einmal nochmal gucken, ich glaube, alle 4 Tore haben damals U13-Spieler gemacht. Also die runterkamen, ich glaube, 3 hat Tibu gemacht und 1 hat Eddie gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Aber es kann auch sein, dass einer von euch...
Pepe
war noch eins, ne? Ja. Genau. Okay, ist ja auch egal. Und trotzdem habe ich ja als U13-Trainer da wohlwollend mit zugeguckt und euch auch immer wieder gerne da von der Seitenlinie supportet. Und weil man ja merkte, da ist was möglich heute. Und du hast eine Energie auf dem Platz und von der Bank gespürt, dafür machen wir es, glaube ich. Also du hast wirklich gemerkt, auch nach dem Ausgleichstreffer und dann nach dem Führungstreffer, hier ist was möglich. Und dann ist es scheißegal, ob du Breitensport spielst und gegen Lübsdorf oder gegen wen auch immer. Da ist das in der ersten Liga so wie in den Bambinis, wenn du so eine Spiele drehst und gewinnst, wo du glaubst, dass du keine Chance hast, dann ist da eine Energie drin, dass vor allem die Spieler, die nicht zum Einsatz kommen, immer das Mannschaftswohl über das eigene Wohl stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Eltern oft nicht können. Also ich glaube, die meisten Diskussionen führen wir ja nicht mit Spielern, die unzufrieden sind, weil sie nicht spielen, sondern eher mit den Eltern, weil sie sagen, mein Sohn spielt nicht. Aber vielleicht kann ein Sohn sich selber oder eine Tochter, ne, wir haben ja auch Mädchen in der Mannschaft gehabt, das ganz anders reflektieren oder eben ihre eigenen Belange in dem Moment zurückstellen und sagen, nee, warte mal, wir haben als Mannschaft aber gewonnen. Von daher nehme ich mich hier zurück und freue mich, weil meine Mannschaft hat gewonnen. Das können Eltern, glaube ich, nicht gut. Sehr pauschal gesagt.
Manche.
Genau, aber es gibt definitiv welche, das habe ich in den 7 Jahren auch erlebt, dass das Mannschaftswohl nicht für alle immer an oberster Stelle steht.
Okay.
Ja, das will ich deiner Frau gar nicht unterstellen, um Gottes Willen. So, ich kann das auch vollkommen verstehen. Ich bin in der Saison jetzt als Elternzuschauer am ersten Spieltag auch in der Rolle gewesen, dass mein Sohn, der für mich in den letzten Jahren immer zum Leistungsträger gehörte, und nicht weil er Trainersohn ist, sondern weil er einfach kicken kann, am ersten Spieltag dieser Saison nicht gespielt hat. Und dann stehst du draußen und verstehst es nicht. Verstehst es nicht? Zum einen, weil du natürlich, weil ich nah dran war an der Mannschaft über 7 Jahre als Trainer, logischerweise. Aber dann, weil du auch weißt, wer sind die Leistungsträger, wer nicht. Aber dann erwischst du dich selber als Papa auf einmal und sagst, wieso spielt mein Sohn nicht? Und fragst dich selber, kann ich das gerade gut bewerten oder nicht? Also, das ist schwierig.
Ja, also, ich habe es auch schon anders erlebt. Also auch von der Spielerseite aus, dass sie nicht sich hinter den Erfolg der Mannschaft angestellt haben, sondern eigentlich frustriert waren, weil sie nicht gespielt haben. Aber das werden auch alles Themen sein, auf die wir später sehr, sehr intensiv eingehen. Ja, ja. Auch wie so die Gedankengänge eines Trainers dann sind und wie auch die Erfahrung, die unterschiedlichen Erfahrungen auch mit unterschiedlichen Kindern über all die Jahre waren. Das heißt, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ey, spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen, dann ist das hier dein neuer Podcast auf jeden Fall. Wenn du jetzt nicht Mama oder Papa bist, sondern vielleicht auch oder Mama oder Papa bist und darüber nachdenkst, selber dich zu engagieren als Fußballtrainerin oder Fußballtrainer, dann ist das auch der richtige Podcast hier für dich, weil ich mache das erst seit einem Jahr. Ja, ich kann jetzt noch gar nicht so viel erzählen, könntest du vielleicht denken, aber ich habe in diesem Jahr so viel erlebt, wo ich gesagt habe, als Unternehmer, ich bin hauptberuflich, bin ich Unternehmer, zusammen mit Katrin, meiner Frau, betreiben wir einen Haarhandel und einen großen Friseursalon hier bei uns in Schwerin. Und wo ich gesagt habe, dann so, Alter, das geht doch nicht. Also sowohl von Verbandsseite, Vereinsseite, Seite von Turnierveranstaltern, also alles, was man da so erlebt, gibt es dann halt einfach so Dinge, wo ich sage, hey, Alter, A, könnte man hier die Prozesse viel, viel schlanker und effektiver gestalten. B, könnte man hier einfach Bürokratie wegstreichen. Ja. Was passiert hier eigentlich gerade? Trotzdem macht das natürlich alles sehr, sehr viel Spaß und wir werden hier natürlich auch sehr, sehr spannende Insights geben für dich, falls du dich vielleicht auch dafür interessierst, ehrenamtlich mal als Trainer oder eben auch als Betreuer oder was auch immer in so einem Fußballverein oder Handballverein oder Basketball, Volleyballverein, was es da nicht alles so gibt, tätig zu werden. Dann kannst du das hier hören und vielleicht auch deine Idee oder deine Entscheidung noch klarer treffen, weil Steppo, der hat natürlich einen Monster-Erfahrungsschatz, ja. Das heißt, der hat auch schon die Landesliga gewonnen mit seiner Mannschaft. Ich glaube, das war der höchste Titel, oder?
Ja.
Ja. Hat selber auch angefangen, Fußballturniere zu veranstalten. Das ist etwas, wo man eigentlich zwangsläufig dann dazu kommt, ja, weil man hat ja eine Mannschaft und viele Vereine machen dann so auch Hallentage, wo sie sagen, okay, alle Mannschaften können sich da präsentieren auf unserem Fußballturnier und so kommt man oft, weiß nicht, ob jeder Verein sowas macht, aber was ich so hier in Schwerin mitkriege, machen das viele Vereine und Steppo, der hat sich dann über die Jahre da so rein gearbeitet und auch reingesteigert, aber man muss ehrlicherweise sagen reingesteigert, weil das ist ja am Ende des Tages eine ehrenamtliche Tätigkeit, wofür du kein Geld bekommst und das endete dann darin, dass er hier in Schwerin ein Fußballturnier veranstaltet, was Hallenmasters heißt, ja, wo dann wirklich internationale Mannschaften in Schwerin spielen und auch Bundesligamannschaften einfach, also Borussia Dortmund habe ich da gesehen, Frankfurt habe ich da gesehen, also Bremen, Hertha BSC, HSV, also alles, was man so aus dem Fernsehen kennt, aus der Bundesliga im Jugendbereich, tritt dann dort auf und tritt dort an und spielt Fußball bei einer Hallenfußballveranstaltung, die Und ich habe sechs Jahre lang als Hallen-DJ gearbeitet beim Schweriner SC. Das ist in der Frauenvolleyball-Bundesliga Rekordmeister, ja, also haben 12, 13, 14 Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und da wird das sehr professionell gemacht, auch mit der gesamten Eventisierung. Und so ist das auf diesem Fußballturnier auch. Ja, da sind 2.500 Menschen in der Palmberg Arena in Schwerin. Da sind dann, wie gesagt, internationale Fußballteams, national sowieso, alles, was du so aus der Bundesliga kennst. Und die spielen dann dort gegen den Neumüller SV. Also, das ist krass. Ja, und da kann Ehrenamt enden, wenn du es wirklich, sag ich mal, wenn du dich reinsteigerst. Ich nenne es mal reinsteigern. Ja? Also ich würde sagen, über die Jahre hast du wahrscheinlich immer mal wieder eine Idee dazugenommen und bist dann irgendwann bei einem riesen Hallenturnier gelandet.
Ja, also ich sag mal, die Unterzeile unseres Podcasts heißt ja, wie viel Profi-Sport passt in den Breitensport. Und da ist jeder Trainer natürlich selbstverantwortlich, also sowohl von den Trainingsinhalten als auch von dem drumherum. Also was mache ich, wenn am Wochenende kein Spieltag ist? Fahre ich dann trotzdem los? Auf was für Turniere fahre ich? Mache ich internationale Reisen? Mache ich sie nicht? Mache ich eigene Turniere? Mache ich nicht? Wie intensiv gestalte ich das Training und so weiter? Also da können wir ja schon als Trainer selber festlegen, wie professionell soll und darf das alles sein. Da ist eine ganz große Komponente auch immer die Elternschaft, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ohne die Eltern im Hintergrund kann vieles einfach nicht funktionieren. Da kannst du noch so wilde Ideen haben, wie du möchtest, aber wenn die Eltern der Spieler das nicht wollen, funktioniert es nicht. Das muss eigentlich jedem schon, oder es funktioniert nur schwer, muss man sagen. Es funktioniert nur schwer und macht auch nicht so viel Spaß. Ich hatte mit meinem Jahrgang, mit dem 2012er Jahrgang das Glück, dass die sowohl die Spieler Bock hatten, mehr zu machen als einfach im Breitensport, als auch die Eltern gemerkt haben, hey, das macht auch Spaß, jedes Wochenende unterwegs zu sein, jedes Wochenende Turniere zu spielen, ins Ausland zu fahren, in der Gemeinschaft einfach gute Momente zu erleben, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, darum geht's am Ende immer. Und das heißt nicht zwingend, immer erfolgreich zu sein, das muss man auch ganz klar sagen. Und haben dann gemerkt über die Jahre, ja, wir sind sportlich gut unterwegs, wir müssen raus aus dem Bundesland, um uns sportlich zu beweisen und haben dann immer wieder gemerkt, wir müssen auch für unseren eigenen Fußballstandort mehr machen. Also wenn wir schon, ich übertreibe mal, eine Vorzeigemannschaft sind, dann wollen wir auch unserer Stadt was zurückgeben. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, dann lasst uns doch die Bundesliga-Nachwuchsteams hierher einladen und gucken, was geht. Also es gibt ja bundesweit viele Kinderfußballturniere, die aus NLZ-Mannschaften, Teilnehmerfeldern bestehen, die gut funktionieren. Aber hier in MV gibt es zwar, das muss man auch neidlos anerkennen, das Knabenturnier Neubrandenburg, was seit 60 Jahren funktioniert, wo auch fleißig jedes Jahr 3.000 Leute hingehen und 30 Euro Geld dafür zahlen. 30 Euro Geld ist gut. Und das aus Tradition schon gucken, aber das wollten wir auch. Wir wollten ein eigenes Ding haben und da war immer die Sache, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn wir Borussia Dortmund anfragen, dann nicht, weil wir uns eine Absage einholen wollen, sondern wir werden alles dafür tun, dass Borussia Dortmund hierher kommt. Und so war es dann auch. Und für die Kinder war das unvergesslich, vor 2.500 Leuten zu spielen, gegen Borussia Dortmund, dann nur 0-1 verlieren, um da mal anzuteasern. Das sind Momente, die vergessen die Kinder nicht. Die Breitensportkinder wohlgemerkt.
Ja. Sehr geil. Das Borussia Dortmund hätte ich auch super gefunden.
Ja, wir haben am Tag nach dem Hallenmasters letztes Jahr dann draußen noch einen Leistungsvergleich gemacht. Also es besteht immer aus dem eigentlichen Hallenturnier und dann gibt es noch einen Leistungsvergleich danach, weil die Mannschaften, wenn sie weit herkommen, da geht es immer um Spielzeit in den LZs. Also gar nicht um Ergebnisse unbedingt, sondern wie viel Spielzeit kriegen die und kriegen die Ideen, die NLZ-Trainer haben oder das NLZ als solches umgesetzt. Und wenn du dann am nächsten Tag noch 1-1 gegen Borussia Dortmund spielst, also am Vortag in der Halle 0-1 verloren, ärgerlich, ja. Das ist auch geil, wenn du dann ein Breitensportteam hast, was sich ärgert, 0-1 verlieren, weil sie gemerkt haben, da ist mehr drin und nächsten Tag freuen sie sich dann, als wären sie Weltmeister, weil sie einen Punkt gegen Dortmund holen. Ja, schon, da geht einem schon das Herz auf.
Also Borussia Dortmund ist auch mein Verein, ja. Also
ich bin, meiner nicht?
Bin da Mitglied sogar. Mit der ganzen Familie.
Es ich hätte Familie. Schlimmer kommen können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es hätte deutlich schlimmer kommen können.
Bist du Mitglied in einem Fußballverein?
Nicht mehr. Also mein Herz schlägt grün-weiß. Also Werder Bremen ist es. Und Dann auch schon seit vielen, vielen Jahren der FC Liverpool. Da war ich sogar mal Mitglied, in der Tat, anders als bei Werder Bremen. Auch noch vor der Klopp-Zeit, muss man sagen. Viele Deutsche sind ja irgendwann durch Jürgen Klopp zum FC Liverpool. Das war schon vorher ein Verein. Da geht es ja ähnlich wie bei Borussia Dortmund. Ich mag es, wenn mit Emotionen gespielt wird. Also wenn es nicht nur reiner Konservenfußball ist und man versucht irgendwas auf Krampf zu machen, sondern wenn aus der Fangemeinde Eigeninitiativ was entsteht. Und ich glaube, das ist in Dortmund der Fall. Das ist in Union, bei Pauli, bei Werder zu teilen, auch bei Borussia Dortmund, bei Liverpool. Das sind so ja die Vereine, die wenn du nach Schottland guckst, Celtic und die Rangers, Benfica in Portugal und so, das sind ja die Vereine, die uns alle elektrisieren, heißt es, ne?
Ja,
elektrisieren, weil wir einfach sagen, Alter, da brennt das Haus so, und das finden wir alle geil, unabhängig davon, ob wir nur Dortmund-Fan sind oder nicht, aber wenn du einmal im Westfalenstadion warst, dann wirst du sagen, das ist anders als in anderen Stadien.
Absolut. Ich war ja auch gerade beim FC Bayern und habe mir das mal angeschaut und wusste danach auch sofort, okay, was ist bei Borussia Dortmund anders? Also ja, ne, dieses Gefühl im Stadion ist schon anderes. Okay, haben wir das auch geklärt? Ja. Wie sind wir da hingekommen? Vom Hallenmasters.
Genau.
Also, falls du mal darüber nachdenkst, ein Fußballturnier zu veranstalten, dann ist auch das hier genau der richtige Podcast für dich, oder? Wir werden da sicher spannende Insights auch liefern. Vielleicht auch mal eine ganze Folge nur zu diesem Thema machen, wie sich so ein großes Turnier auch organisiert und was da zu tun ist und was da im Hintergrund so abläuft, wie sich vielleicht auch der ein oder andere Gegner verhält. Ja, da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede zwischen den Vereinen. Also auch das ist ein Thema, was wir hier besprechen werden in diesem Podcast. Das heißt, wir haben jetzt schon ziemlich viele Menschen, die das interessieren können. Also klar, wenn du Mama oder Papa bist, dann ist das hier für dich Nummer 1 Podcast. Wenn du Mama oder Papa bist und dein Kind möchte Fußball spielen oder Handball oder Volleyball oder wie auch immer, im breiten Sportverein. Weil ich glaube, die Insights in die Gedanken von Trainerinnen und Trainern, wie du sie hier bekommst, kenne ich noch gar nicht so. Bekommst du nirgendwo, ne?
Würde ich sagen. Ich auch.
Genau. Ja. Und gleichzeitig, wenn du sagst, hey, ich möchte vielleicht selber auch Fußballtrainerin oder Trainer werden, auch dann ist das hier für dich eine super Anlaufstation. Gibt es auch schon andere Podcasts in diese Richtung? Aber eins kann ich dir versprechen, du wirst hier einfach Gedankengänge und Informationen bekommen, die du vielleicht so woanders auch noch nicht gehört hast. Ansonsten.
Auch bestehende Trainer. Also auch bestehende Trainer kommen ja immer wieder in gewisse Sackgassen und so. Und ich bin mir sicher, dass wir durchaus den ein oder anderen Denkanstoß geben können, wie man aus der Sackgasse wieder rauskommt. Durch unsere Erlebnisse, durch unsere Art und Weise, wie wir gewisse Sachen angegangen sind. Punkt. Ja.
Ja, interessant. Also auch gut, dass du das ansprichst, weil ich bin ja auch gerade erst Trainer geworden und ich habe ja in der Sackgasse angefangen. Also meine Sackgasse war ja, dass ich gar keine Ahnung habe. Also keine Ahnung vom Fußballtraining. Im Gegensatz zu dir habe ich keine kurze Fußballkarriere gehabt. Meine Fußballkarriere bestand aus einem einzigen Spiel.
Ist aber mehr als keins.
Ist mehr als keins. War so ein DDR-Ferienlager damals, ja. Und in diesem DDR-Ferienlager, da gab es zwei Aktivitäten. Einmal hat sich das ganze Ferienlager auf einen Dauerlauf vorbereitet, ja, also jeden Tag Dauerlauf gemacht und Dauerlauf geübt für den großen Dauerlauf am Schluss, ja. Und es wurde auf ein Fußballspiel trainiert. Das war so, also diese zwei Highlights gab's. Und ich habe mich bei beiden angemeldet, weil Dauerlaufen war etwas, was mir leicht gefallen ist. Ich war damals im Gegensatz zu heute sehr drahtig, nennt man das.
Ja.
Also sehr dünn, sehr leicht und konnte einfach extrem lange laufen. So. Und Fußball hat mich stark interessiert. Ich habe da wirklich die ganze Woche mittrainiert mit der Fußball, ich weiß gar nicht, wie es damals, heute nennt man sowas, dann Fußball-AG, damals hieß es wahrscheinlich irgendwie Fußballgenossenschaft für Pioniere oder so, keine Ahnung. ich habe meine Rolle aber in dieser Woche nicht gefunden. Also ich wusste nicht, doch, ich wusste, Stürmer bin ich nicht. Ja, weil es waren auch verschiedene Altersgruppen da und da waren dann welche, wenn die aufs Tor geschossen haben, das war so gewaltig und so, es hat so gerumst und so gescheppert. Und wenn ich aufs Tor geschossen habe, das hat nicht gerumst und auch nicht gescheppert.
Muss es nicht immer. Es muss beim Stürmer nicht immer rumsen.
Das stimmt, aber ich war kein Stürmer.
Okay.
Und ich habe dann so gedacht, okay, ich könnte ja mal Abwehr ausprobieren.
Als
ja.
drahtiger Typ nicht
genau,
das Verkehrte.
So. Ja. Und dann kam es zu dem großen Spieltag, wo dieses große Spiel stattfand. Und das Spiel ging los. Es war die erste Minute. Ich war dann auch in der Abwehr. Und einer von diesen Stürmern, die halt diese Schüsse machen, ja. der kam auf mich zu. Und ich habe überlegt, okay, also du kannst ihn eigentlich nur auf den Fuß treten. Eine andere Chance hast du nicht.
Ja.
Und ich habe dann direkt eine rote Karte bekommen.
Stark. Also halt mir fest, du hattest ein Spiel und das auch nur sehr kurz.
Sehr kurz, habe direkt eine rote Karte Stark. Bekommen. Und dann hatte sich das erledigt. Ich habe später nochmal versucht auf dem Schulhof mit meinem Bruder zusammen und habe mir dann in einem richtig krassen Seitfallzieher das Innenband angerissen im Knie. Und dann musste ich irgendwie, also es war kein krasser Seitfallzieher, ja. Also ich
aber hab, für dich schon. Es
für
hat
mich
sich
an, schon, ja, ich habe es versucht, ja, ja. aber dabei ist, hat sich mein Knie verdreht. Und dann hatte ich einen Gips, der ging von unten bis oben 4 Wochen lang. Also war keine schöne Geschichte. Und dann war das Fußballthema erstmal erledigt. Ja, also das war eine sehr kurze Fußballkarriere. Allgemein auch Sport bin ich jetzt lange nicht so aktiv wie du. Ich hätte immer gerne Tennis gespielt.
Oh, gar nicht abgeholt.
Ich hätte gerne mal gerne Tennis. Tennis fand ich geil.
Das ist mir zu, also dann lieber Squash, weil da bist du ja dann, aber Tennis?
Tennis, ich fand Tennis super.
Okay.
Ja, Boris Becker, da hat er auch so rote Haare gehabt. Naja, ja. auf jeden Fall kamen meine Eltern, aber das war zu teuer. Ja, ja, jetzt.
Aber ja, eigentlich nur die Clubmitgliedschaft wahrscheinlich, oder nicht? Die, weil so ein Schläger.
Clubmitgliedschaft, ja, aber das war so typisches Wendekind. Ne? Ja. Unsere Eltern waren ja so damit beschäftigt, irgendwie ihren Arsch an die Wand zu kriegen, ja, ja. irgendwie finanziell klarzukommen, zu arbeiten, sich was aufzubauen. Und so wie ich das jetzt bei meinen Kindern mache mit der Sportförderung, das war damals nicht denkbar einfach für meine Eltern. Ne? Und das Tennisspielen beschränkte sich dann, es gibt hier in Schwerin so eine Tennisanlage und dahinter ist so ein Moor, also so ein Morastgebiet.
Ja.
Und da haben wir dann immer die Tennisbälle gesammelt. So, das war also.
Ja, super.
Und das in vielen Fahrrad sind wir gefahren, BMX-Rad auch, ja, da haben wir auch ein paar Knochenbrüche mitgebracht. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Kraftsport habe ich auch eine Weile gemacht. Mal so, dann später, als ich so Anfang 20 war, ja, wollte ich dann gerne irgendwie so mehr Masse haben. Ich fand mich einfach so drin. Aber auch das habe ich nicht so lange gemacht. Und dann war ich auf einmal fett.
Und dann war mit Sport eh vorbei.
Und dann war mit Sport eh erstmal vorbei. Okay. So. Und ich bin zum Fußballtraining eigentlich nur über meine Kinder gekommen, weil die haben schon Fußball gespielt im Verein. Und so bin ich überhaupt dazu gekommen, Fußballtrainer zu werden.
Ja. Also bei mir war es eher so, mich haben immer Ballsportarten interessiert. Das sowieso, also sobald irgendwo ein Ball ist, machst du damit was. Das ist, ich glaube, das triggert auch jeden Menschen. Sobald da ein Ball liegt, wollen die was damit machen?
Katzen auch?
Ja.
Hunde auch?
Jetzt lasse ich das kurz wirken und vielleicht reagiere ich darauf nochmal. Aber also grundsätzlich, ich glaube, ein Ball macht was mit einem Menschen.
Ja.
So, der will damit irgendwas. Also der Großteil der Menschen, die wollen damit irgendwas machen. Und ich glaube, das war bei mir auch so. Aber es blieb eigentlich immer beim Handball, immer beim Fußball. Manchmal auch Fußball als Basketball oder was auch immer, solche Sachen. Volleyball gerne am Strand, aber auch nur, weil das alle irgendwie machen. Also ich sehe da, glaube ich, jetzt auch nicht athletisch bei aus oder so, aber Spaß macht es trotzdem irgendwie, sich im Sand umherzuschmeißen. Ja. Aber alles andere, nur Laufen hat mir nie was gegeben. Fahrradfahren ist so, oh. Ist Tennis eine Ballsportart? Ja, ne?
Ja.
Okay, dann ist Tennis die Ballsportart, die mich nicht abholt.
Ist der Tennisball auch.
Ja, stimmt, ist auch rund.
Also auch Tennisschläger, vielleicht hat es auch was.
Wir weichen ab, aber beim Tennisball fällt mir noch eine Anekdote ein. Es gibt hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Hallenfußballturnier. Breitensport. Die spielen mit einem Filzball. Und jeder, der mal Fußball mit einem Filzball gespielt hat, will eigentlich nie wieder Fußball spielen, weil er sagt, das ist das Schlimmste, was. Also, du spielst ja mit einem großen Tennisball und der rutscht auf diesem Hallenfußboden ganz, ganz furchtbar.
Warum macht man das?
Wo man das macht oder nee, warum? Ich glaube, die machen das, weil der Hallenbetreiber das so möchte. Der Hallenbetreiber hat Angst, dass wenn man mit einem Fußball gegen die Wand schießt, die Wand auseinanderfällt. Also nimmt man diesen Tennisball, den großen. Das ist grausam. Das ist eine andere Sportart. Das macht doch keinen Spaß. Und die haben tolle Gegebenheiten. Die Halle ist ganz nett. Die haben eine Bande drumherum. Und es ist eigentlich, wir fahren da jedes Jahr gerne hin, wegen der Bande. Aber der Ball ist immer wieder ein Graus. Und warum erzähle ich das? Weiß ich nicht. Fällt mir nur gerade ein, weil wir beim Tennis waren. Ne? Ja, furchtbar. Also derjenige, der den Filzball für den Fußball erfunden hat, der hat den Fußball nie geliebt. So.
Was es nicht alles gibt. Filzball in der Halle.
Aber da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also ich glaube, der Winter ist ja jetzt vorbei. Man ist von Wochenende zu jedem möglichen Hallenfußballturnier gefahren. Und auf jedem Dorf, in jeder Stadt, bei jedem Verein hast du andere Regeln, andere Bälle, andere Tore. Dann spielst du mal mit aus, mal ohne aus, mal mit Bande, mal ohne Bande. Kleiner Ball, großer Ball, keine Tornetze. Das ist ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, wie man Fußball vor allem in der Halle spielen kann. Ja. Aber draußen ist es ja auch ähnlich. Also auch da werden wir ja irgendwann zu kommen, weil du vorhin sagtest, Bürokratie und Regeln und Regelwerke und Gegebenheiten von Verbänden. Es ist ja schwierig, wenn du als Mecklenburg-Vorpommern-Mannschaft nur ins nächste Bundesland nach Hamburg fährst und hast in dem Altersbereich, in dem du dich dann bewegst, komplett andere Regeln, komplett andere Bälle, komplett andere Abläufe, wo du sagst, das kann ja nicht funktionieren. Das ist ja schwierig. Und da muss, glaube ich, von oben, so wie es so schön heißt, viel mehr gemacht werden. Und wenn wir dann, und dann erzähle ich eine Anekdote, die du in diesem Winter erlebt hast, wenn du zu einem Hallenturnier fährst, zu einem offiziellen Hallenturnier, die Hallenkreismeisterschaft, wo es darum ging, dass die Vereine, die teilnehmen, jeweils einen Ordner stellen müssen. Und dann gab es ein Zeitfenster, in dem man die Ordnerweste abholen sollte. Und euer Elternteil hatte es noch geschafft, zumindest rechtzeitig die Ordnerweste abzuholen. Und dann gab es aber auch ein Zeitfenster, in dem die Ordnerweste abgegeben werden musste. Du erinnerst dich?
Ja.
Und ich glaube, die Ordnerweste wurde 5 Minuten zu spät abgegeben. Und der Verein hat dann vom Verband eine Strafe bekommen dafür, dass diese Ordnerweste zu spät abgegeben
wurde. Irgendwie so war das, ja.
Und ich glaube, damit nimmst du auch allen ehrenamtlichen Breitensporttrainern und Vereinen wirklich den Spaß an gewissen Sachen. Und ich glaube, darum geht's in erster Linie im Breitensport. Spaß, Momente. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, auf Grundlage von fähigen Kindern, von Kindern, die bereit sind zu investieren, da noch Spieler zu entwickeln, die dann den nächsten Schritt gehen, super. Aber in erster Linie sollte, glaube ich, immer der Spaß stehen. Und jetzt kommen andere, die sagen, ja, aber der Erfolg, nur mit Erfolg wird man kommt der Spaß. Das stimmt zu teilen, aber nicht nur.
Genau. Also aus diesem Spaß wird halt relativ schnell ernst. Das habe ich so für mich gelernt. Ich bin ja, wie gesagt, ganz, ganz neu in diesem Ehrenamt und habe in dieser kurzen Zeit jetzt offiziell, habe ich jetzt eine Hinrunde hinter mir. Vorher war ich inoffiziell ja dritter Trainer sozusagen von dieser Mannschaft, ein halbes Jahr schon. Aber offiziell jetzt als Haupttrainer habe ich jetzt eine Hinrunde hinter mir. Und da habe ich schon viele Dinge erlebt, auch bürokratisch von Verbandsseite und so weiter, wo das einfach keinen Spaß mehr macht. Ja, also wo ich gedacht habe, auch gerade im Hinblick auf das, was den Kindern dann am Ende da passiert, ist das eine das andere als spaßig. Ja, wegen, das werden wir auch erzählen hier in dem Podcast, wegen geringfügigen Formfehlern werden entweder Kinder ausgeschlossen vom Spielbetrieb oder es werden Ergebnisse umgewertet, weil der Trainer vielleicht irgendwo einen Haken falsch gesetzt hat oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, was da passiert. Und ich glaube, wenn du Funktionär bist vom DFB, ja, und diesen Podcast jetzt hier hörst, wirst du jetzt feststellen, dass das auch ein Podcast für dich ist, weil das, was sich gedacht wird, vielleicht von den Verbänden, vom DFB, von den Landesverbänden und das, was am Ende Realität ist, gelebte Realität, da liegen einfach Welten zwischen. Ja, ja. Musste ich in diesem kurzen halben Jahr, wo ich das jetzt erst mache, schon feststellen. Und da gab es viele Punkte, wo ich als Vater, als Trainer, aber auch als Unternehmer den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, das kann nicht sein. Na, das so funktioniert so nicht. Und in jeder Firma würde man das anders machen. Und das sind auch Punkte, über die wir hier in diesem Podcast sprechen werden, ja, wo wir auch mal vielleicht in das ein oder andere Wespennest stechen. Ergebnis offen. Ja, mal gucken, was dann passiert.
Ja, aber es ist ja am Ende so, das, was wir in der großen Politik erleben, passiert genauso in der Fußballpolitik auch, ja, dass viele Sachen vorbei an uns entwickelt werden. Wir haben vorhin kurz mal über den neuen DFB-Masterplan gesprochen. Mhm. Auch das ist ja vorbei an der Realität, wenn man das mal wirklich überspitzt. Und wie gesagt, das, was wir aus der großen Politik kennen, passiert da auch. Und das sind Themen, die wir definitiv ansprechen sollen und werden.
Ja.
Ich habe noch eine Zielgruppe.
Ja.
Die die wichtigsten, die eigentlich in unseren Sport auch gehören, das haben wir, glaube ich, auch immer wieder festgestellt. Vor allem im kleineren Bereich heißt es ja, wir spielen Fairplay-Liga. Und alle, die Fairplay-Liga schon mal gespielt haben, wissen, es funktioniert, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, nämlich vor allem nur dann, wenn irgendeine Mannschaft dann auch gewinnt, logischerweise, oder sich beide ungefähr auf sportlich einer Augenhöhe bewegen. Die Schiedsrichter. Hm. Und ich mache ja demnächst einen Schiedsrichterschein. Das heißt, auch die Expertise werden wir in den nächsten Jahren dann einfach mal, wenn unser Podcast so lange erfolgreich ist, weil machen wir es uns vor. Am Ende machen wir diesen Podcast nur, damit wir beide berühmt werden. Ja, damit ganz Deutschland weiß, da sind zwei ganz dufte Typen in Schwerin. Nein, natürlich nicht, aber auch diese Schiedsrichter-Geschichte können wir durchaus mit beleuchten, weil für mich mal interessant war, ich habe jetzt 7 Jahre mehr oder weniger immer mal wieder über diese Unparteiischen, über die Schiedsrichter auch gemeckert. Und für mich war es jetzt wichtig, okay, schlüpf mal selber in die Rolle. Guck mal, was die alles aushalten müssen und ob das immer so leicht ist, wie es von draußen für mich als Trainer ausgesehen hat. Ja, wo du sagst, musst du doch gesehen haben. Wird ein Grund haben, warum er es nicht gesehen hat. Und diese Perspektive einzunehmen, interessiert mich sehr. Wird also auch, glaube ich, etwas sein, was wir beleuchten können, wo wir uns definitiv ja auch mal ein oder zwei Schiedsrichter mit einladen können. Mir fallen da auch direkt ein, zwei ein. Ich habe da sogar einen guten Bekannten, der mittlerweile dritte Liga pfeift. Das sollte ein Thema sein, was wir mit aufgreifen, weil es einfach dazu gehört. Was nicht zwingend in den Breitensportbereich gehört, wobei auch da ist es ja so, die fangen ja mehr oder weniger alle im Breitensport an und dann kannst du dich irgendwann zum Profitum entwickeln, wenn du das möchtest. Aber es gehört dazu und von daher werden wir auch diese Schiene beleuchten, wenn du möchtest.
Unbedingt, ja. Also, wenn du Schiedsrichter bist, Schiedsrichter werden möchtest oder mal hören möchtest aus Trainersicht und auch aus Vatersicht und dann eben auch aus Schiedsrichtersicht, wie das bei den Schiedsrichtern so ist, dann ist das hier ein guter Podcast für dich. Ich muss ehrlich sagen, in der kurzen Zeit mit den Schiedsrichtern hatte ich noch nie irgendwie ein Thema.
Okay.
Weil
du keine hattest?
Nee.
Das ist ja sehr häufig so, ne?
Nein. Wir hatten schon Schiedsrichter, aber mein zweiter Trainer bei uns, der Ingo, der hatte mal irgendwann zu mir gesagt, so, du, das ist Jugendsport und der Schiedsrichter hat immer recht. Und dann habe ich mich dem einfach angenommen.
Okay.
Und habe dann auch einmal gemerkt, in einem Spiel, ich habe gerufen, Hand, so aus dem Reflex, ja, weil ich vermeintlich gesehen habe, dass der Gegenspieler irgendwie Hand am Ball hatte und der Schiedsrichter hat dann Elfmeter gegeben.
Auf Zuruf.
Und danach habe ich so gedacht, scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich habe ja die Videotechnik, habe mir das hinterher auch angeguckt, war keine Hand. Aber ich habe gedacht, okay, der Schiedsrichter ist relativ jung gewesen, ja. Du weißt selber, wie du bist, wenn du jung bist, wie es ist, wenn dann so gewisse Drucksituationen entstehen und so weiter. Und natürlich darf so ein junger Schiedsrichter und auch ein alter Schiedsrichter, also wir haben ja auch Schiedsrichter teilweise auf dem Platz,
schön, dass sie noch dabei sind.
Genau, die sehen aber gerade so noch irgendwie, ist es jetzt hell oder dunkel. Und naja, auf jeden Fall gehört das halt einfach dazu. Und es gehört auch dazu, aus meiner Perspektive jetzt, ne, dass solche Dinge halt einfach dann passieren, ne, dass sich Schiedsrichter dann vielleicht auch nicht bewusst, aber unbewusst durch irgendwelches Verhalten der Trainer, Spieler und so weiter beeinflussen lassen könnten. So. Und wenn sie natürlich richtig hoch wollen, in dritte, zweite Liga und wo es nicht überall hingehen, dann darfst du das natürlich, dann ist das nachher irgendwann vielleicht auch nicht mehr so. Aber ich glaube, selbst als ich jetzt im Stadion war, beim FC Bayern München, ganz ehrlich, der Schiedsrichter da, der hat sich genauso von der Reaktion der Mitspieler beeinflussen lassen, wie ich das eben aus der Kreisoberliga kannte. Und ich glaube einfach aber, und das bin ich dann gespannt auf deine Erfahrung nachher auf dem Platz,
ja, ich auch. Ja,
weil das dann ja nochmal eine ganz andere Perspektive ist und auch nochmal eine andere Wahrnehmung ist einfach und eine andere Sicht ist, was du da so zu berichten hast. Ne? Weil ich glaube, ja, am Ende ist es dann halt so, wie es ist. Und ich habe mir dann auf jeden Fall angewöhnt zu sagen, okay, Schiedsrichter hat immer recht. Auch wenn es offensichtlich gerade nicht so ist, aber ich habe mir, also für mich, der Schiedsrichter hat recht und wir lassen den einfach in Ruhe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum Anwalt der Schiedsrichter wurde. Das heißt, egal ob gegen oder für uns, wenn Eltern anfangen, dort Stress zu machen gegen den Schiedsrichter, dann gehe ich sofort auf die Seite des Schiedsrichters und bitte die Eltern zur Ruhe. Das hat tatsächlich auch schon dazu geführt, dass mir dann Schläge angedroht wurden von den Eltern dann des Gegners. Ja, also auch das vielleicht interessant, was da alles so am Spielfeldrand passiert, auch von den Eltern. Ja, das ist mega krass, was ich da in der kurzen Zeit schon erleben durfte. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Vater, der dann auch mit dem Kleinen, der noch G-Jugend spielt, unterwegs bin auf Turnieren und wie sich da gerade bei den allerkleinsten Eltern teilweise verhalten, ist sehr, sehr spannend. Und das ist für dich vielleicht, wenn du Elternteil bist und diesen Podcast hörst, auch eine wichtige Geschichte, mal zu hören, ja, was passiert da eigentlich mit deinen Kindern? Weil ich bin jetzt kein Sportler, so wie du, ja, aber ich bin auch Trainer und Coach im Bereich Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel mit Unternehmerinnen, mit Unternehmern, mit Mitarbeitern von Unternehmen im Bereich Business-Coaching, aber auch im Bereich von Trauma-Coaching. Aber eine Frau macht ganz, ganz viel Traumaarbeit mit Menschen. Ja. Und da sind ganz, ganz viele Situation entstanden im Leben aus der Kindheit, aus der Jugend, die sie heute mit Mitte 50 immer noch mit sich herumtragen. Und ich sehe dann einfach an dem Fußballfeld oder auch in den Fußballhallen so viele Dinge, die da einfach falsch laufen, die bei den Kindern Dinge installieren, die sie nachher mit in ihr Leben schleppen. Und später extremst teure Coachings brauchen, um die wieder loszuwerden, wenn sie die dann loswerden wollen. Ja, ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, und da sind wir uns, glaube ich, in dem Thema ganz klar einig. Das Wichtigste ist ja, dass die Kinder und Jugendlichen aus dieser Zeit gestärkt herausgehen. Also, dass sie reinkommen in den Breitensport, vielleicht mal in einer G- oder F-Jugend, oder ich weiß nicht, wie das bei anderen Sportarten dann heißt. Und dass, wenn sie dann rausgehen, vielleicht in der A-Jugend auch erst oder noch bis alter Herren spielen, aber dass sie dort einfach auch als stärkere Persönlichkeiten rausgehen, als wie sie reingekommen sind. Dass wir denen dort einfach ganz, ganz viel fürs Leben mitgeben. Weil auch da gibt es ja statistische Erhebungen, wie viele von den Kindern, die anfangen, Fußball zu spielen, werden dann tatsächlich Fußballer. Das sind wirklich sehr, sehr wenige. Aber was alle machen, sie gehen danach ins Leben. Ja? Ja. Und sie sollen natürlich, meine Perspektive danach, gestärkt ins Leben gehen und einfach viele Dinge, die sie dort mitbekommen haben im Breitensport, dann auch in ihrem Leben anwenden können. Ja. Und da sieht oder sehe ich persönlich ganz, ganz oft Sachen, die dann halt eben in die falsche Richtung laufen, wo du jetzt schon siehst, okay, da laufen Kinder, die sind 7 Jahre alt, die haben so eine Angst schon im Gesicht, ja, Fehler zu machen. Die kommen mit so einem Druck auf den Platz, der nur Eltern gemacht ist und Trainer, also ja, Eltern und Trainer im Zusammenspiel. Ja. Wenn man das alles wegnimmt, die Kinder machen sich keinen Druck, ja, die würden einfach frei Fußball spielen. Und wie du solche Sachen erkennen kannst, was da vielleicht bei euch im Verein oder bei euch in der Mannschaft falsch läuft und was du tun kannst, auch in der Kommunikation dann mit deinem Trainer als Elternteil, da wirst du sehr, sehr, sehr viele spannende Tipps und bekommen von uns in diesem Podcast, weil wir einfach diese Seite aus mehreren Perspektiven sehen können. Aus der Perspektive des Trainers, Experten, Veranstalters, aus der Perspektive aber auch des Coaches, ja, der heute mit Menschen arbeitet, die vielleicht mit irgendwelchen Triggern nicht klarkommen, die genau in solchen Sportzeiten einfach antrainiert wurden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch aus der Perspektive mal zu betrachten und da Dinge zu hören, sehr, sehr spannend für dich.
Ja, ich habe da ganz viele Gedanken dazu. Mal gucken, ob ich die zusammenkriege. Also definitiv ist es so, dass wir sind ja über das Thema Schiedsrichter gekommen, die Eltern und die Trainer die größte Einflussnahme auf den Schiedsrichter und somit auch auf das Spielgeschehen haben. Also wenn du dir Social Media anguckst, wie viele Jungschiedsrichter da auch posten, dass sie Angst haben, weil sie wieder angegriffen wurden, weil sie wieder eine Morddrohung bekommen haben und so weiter. Das kann einfach nicht der Weg sein. Das kann auch nicht die Vorbildsfunktion sein von uns Trainern und von den Eltern. Das wirst du wissen, wir hatten mit Qualle, glaube ich, einer der bekanntesten Social-Media-Schiedsrichter einen sehr guten Kontakt und auch was der für Geschichten erzählen kann. Vielleicht ist das wirklich einer, Pascal, falls du das hörst, wir laden dich herzlich ein hier zu uns in den Podcast. Der kann ganz, ganz viele Geschichten erzählen, was ihn auch als Influencer-Schiedsrichter an Negativität entgegenschlägt und was er von anderen Schiedsrichtern auch gehört hat. Und der Spielverlauf hat sich immer dann verändert, wenn genau diese Negativität gegen den Schiedsrichter kam. Also wir konnten noch so gut Fußball spielen, sobald es eine Situation gab, die in irgendeiner Art und Weise auch von mir anders bewertet wurde und ich dann eine negative Stimmung reingebracht habe, schwappt das über auf die Eltern. Alle sind dann in jeder Aktion gegen den Schiedsrichter und schon schalten die Kinder ab und spielen kein Fußball mehr. Und schon geht das Spiel in die andere Richtung. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Schiedsrichter. Auch da gibt es ja diesen ich mache das als Hobby, weil sonst macht es keiner oder das ist mein Hobby oder zum Fußballspielen bin ich zu schlecht, deswegen werde ich Schiedsrichter oder ich möchte beides machen. Auch da gibt es ja welche, die haben einen Anspruch, das zu machen oder sie machen es des Machenwillens. Genauso wie bei den Trainern. Nicht jeder Trainer ist geeignet, Trainer zu sein. Auch das müssen wir ehrlich irgendwann ansprechen. Mir sind Trainer in den Jahren über den Weg gelaufen, da hast du gedacht, Halleluja, als Vater würde ich da sagen, dass mein Kind wird da nicht weiter trainiert. Auch wir hatten mindestens einen in der Mannschaft, der gesagt hat, wir sind vom Verein weggegangen, weil da der Trainer, das hatte nichts mit Kindersport zu tun. Und auch im Schiedsrichterwesen ist es so, da machen es eben welche aus Passion, weil sie ein Ziel haben oder auch nicht. Den angesprochenen Schiedsrichter aus der dritten Liga, Hannes Fenske, den habe ich erlebt als 15-jährigen Schiedsrichter. Der war relativ zeitig, hat er angefangen und hat, würde ich sagen, nach 1,5 Jahren dann Männerspiele gepfiffen. Ich damals noch beim SV Suco, ich glaube es war Kreis Oberliga, gegen Plate. Du wusstest, wenn da Freitagabend das Flutlicht angeht, brennt da die Hütte. 2 Dörfer, 5 Kilometer auseinander, 3 Bier zu viel, alle Mann. Es geht um Leben und Tod und jeder hat ein Messer zwischen den Zähnen. Und dann kommt dieser 15-jährige Schiedsrichter. Und den du vorher noch nicht gesehen hast, wo du nicht wusstest, das kann doch nicht sein. Kein Linienrichter, gar nichts. Da wird ein 15-jähriger Schiedsrichter auf dieses Derby angesetzt. Und was soll ich dir sagen? Da war 90 Minuten Ruhe. Der hat als 15-Jähriger dieses Spiel geleitet, wie vorher noch nie einen anderen Schiedsrichter, den ich so erlebt habe. Das war überragend. So, dass also am Ende beide Mannschaften, das Spiel ging auch 3-3 aus, weiß ich noch, wir haben 3-1 geführt und kriegen noch 2 Dinger. Es hätte hitzig werden können, aber der hat in seiner Art, wie er das Spiel geleitet hat, wie er mit den Spielern kommuniziert hat, mit welcher Selbstsicherheit er die Entscheidung getroffen haben, egal ob die jetzt gut oder richtig oder nicht richtig war, in seinen Augen, mit jedem Pfiff hast du gemerkt, er steht hinter dieser Entscheidung. Als 15-jähriger Schiedsrichter. Das war überragend und es zeigt mit der Ernsthaftigkeit, die er das damals schon angegangen hat, dass er jetzt, wie gesagt, dritte Liga pfeift. Ich glaube, in der zweiten Liga steht er jetzt schon an der Linie. Wenn ich da richtig im Thema bin, auch da sind wir wieder bei diesem Profitum. Welche Eckdaten gibt es, welche nicht? Wird er wahrscheinlich nicht erste, zweite Liga pfeifen dürfen, weil er nicht groß genug ist? Das ist so das, was man aktuell hört. Auch das sind ja Themen, die in NLZ-Fußballern immer wieder, ja, Marco Reus wurde aussortiert, weil er nicht groß genug war und so weiter und so fort. Themen, wo du sagst, kommt es jetzt auf Qualität an oder auf körperliche Eigenschaften, wenn jemand gut Schiedsrichter ist und das Potenzial hat, in seiner Art und Weise das zu machen? Warum kann man den nicht bis nach oben? Wenn ein Marco Reus der beste Fußballer der Welt ist und aber 10 Zentimeter zu klein ist, warum gibt man dem nicht die Chance und sagt, zeig doch mal. Und ich glaube, mit Messi haben wir ja einen gesehen, der nicht der schlechteste Fußballer ist und war, aber auch nicht der größte Fußballer war, also von der Körperlänge. Ja, also alles Themen, glaube ich, die ohne Ende Potenzial haben, darüber zu reden, wo wir auch gerne euch alle, die draußen zuhören oder zugucken, mitnehmen. Ja, ich glaube, bei allen Social-Media-Kanälen und so weiter, wo diese Dinger online gehen, gibt es immer die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren, zu kommentieren, zu sagen, das war Quatsch, was ihr gesagt habt, oder das war richtig, weil ich habe das und das erlebt. Also auch da seid ihr als Zuschauer gefragt,
eingeladen,
hier einen Beitrag zu leisten, damit wir genau eure Themen auch mit aufgreifen, weil wir wollen natürlich nicht, wie die große Politik und wie die große Fußballpolitik, an euch vorbei erzählen. Wir haben einiges zu erzählen, wollen das gerne auch machen, wollen euch viele Tipps mitgeben, aber wir wollen euch natürlich auch mitnehmen.
Absolut. Und zu dem Thema mitnehmen, wir haben jetzt schon so viele Abbiegungen gehabt, ja, verschiedenste Themen. Ich würde ganz gerne immer so einen kleinen Teil haben, wo wir gerade für die Eltern da draußen, also gerade für die Mütter und Väter, die vielleicht auch vom Fußballverständnis ungefähr so auf dem Level bin, wie ich es war vor 2 Jahren.
Ja. Ja?
Also was F, G, E, B, A, C, D, Jugend ist, das habe ich.
Da hast du heute noch
Probleme mit der. So. Aber so langsam verstehe ich das. Aber was für mich als Trainer dann auch, als dritter Trainer, ein Aha-Moment war quasi diese Systematik, D-Jugend zum Beispiel, ja, dass es D1 gibt bei uns, D2, weil du hast gerade von Potenzialen gesprochen, dass Spieler, die dann kleiner sind, gar nicht im NLZ irgendwie so richtig eine Chance haben oder beziehungsweise gar nicht erst angenommen werden. Und beim Breitensport ist es ja so, ich muss ja, wenn ich jetzt Mutter bin oder Vater und sag, okay, ich möchte mein Kind zu einem Verein bringen, dann muss ich ja irgendwie abschätzen können, was ist gut und was ist schlecht. Also ich habe ja meistens nur eine Webseite, ja, wo ich mich ein bisschen informieren kann über den Verein. Ich habe vielleicht eine Erfahrung auch schon, wenn ich in diesem Dorf, sag ich jetzt mal, 100 Jahre wohne, dann kennt man vielleicht auch den Dorfverein. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist nicht so, ich wohne vielleicht auch in einer Stadt oder wie auch immer, habe jetzt nicht so richtig Ahnung und mein Kind möchte jetzt Fußball spielen. Ja, so, jetzt habe ich zum Beispiel verstanden, das ist jetzt, wenn ich jetzt so eine F-Jugend zum Beispiel habe, dann bedeutet das, da können Kinder sein, die sind 7 Jahre alt, ja, gleichzeitig können da aber auch Kinder sein, die sind 9 Jahre alt. So, das alles wäre dann noch F-Jugend sozusagen. Ja,
wenn du dann noch Mädchen hast, die dürfen dann auch noch 2 Jahre älter sein.
Genau, oder? So. Ja. Und wenn jetzt ein Verein zum Beispiel, und das ist so ein Merkmal, wo ich, wenn ich jetzt auf so Seiten gehe von Vereinen, wenn wir auch mal so suchen nach einem Gegner für ein Testspiel oder so oder für ein Turnier, dann sehe ich, dass es Vereine gibt, da gibt es eine F-Jugend und eine Mannschaft in der F-Jugend. Und da spielen dann alle Kinder, die 6, 7, ja, 8 und 9 Jahre alt sind. Und da habe ich es natürlich als 6-Jähriger schwer, vor den 9-Jährigen zu kommen. Es ist eigentlich unmöglich.
Ja? Ja.
So, weil wenn dann ein Fußballturnier ist, wird wahrscheinlich mehr der 9-Jährige spielen, weil er kann entweder besser verteidigen oder besser Tore schießen, weil körperlich ist er halt einfach 3 Jahre dann weiter. Und so ist es ja auch bei der D-Jugend. Also D-Jugend, mein Sohn, der ist Mitte Dezember geboren und sein Klassenkamerad ist im Januar geboren und die spielen verschiedene Mannschaften bei uns im Verein. Ja, der eine ist einer drunter noch, also bei jüngeren Spielern und er, mein Sohn, halt bei den Älteren, wegen 14 Tagen im Prinzip. Ne? Und natürlich hast du es dann, und da gibt es ja auch so Studien drüber, vielleicht ein bisschen schwerer. Es gibt auch Gegenbeispiele, auch aus eurer Mannschaft, dass da Spieler sind, die jünger sind, die zu den Leistungsträgern gehören. Aber ist das aus deiner Sicht auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ich einen Verein suche, wie breit sind die aufgestellt? Gibt es dort mehrere Mannschaften pro Jugend oder gibt es dort eben nur eine? Ist das schon so ein Indikator, wo ich sagen kann, okay, wenn ich da zum Beispiel 4 F-Mannschaften habe und jede F-Mannschaft ist ein Jahrgang, also ne, Jahrgang 2019, eine Mannschaft, Jahrgang 2018, eine Mannschaft, ohne dass das groß gemixt wird. Hat das so aus meiner Laiensicht einen Qualitätsfaktor einfach? Weil ich weiß, okay, wenn mein Kind 2019 geboren ist, dann spielt er schon mal nur mit Kindern zusammen, die auch 2019 geboren sind. Achtung, sie können dann natürlich auch fast ein Jahr auseinanderlegen, aber es ist was anderes, als wenn ich dann noch Kinder drin habe, die 2018 oder 2017 geboren sind.
Also interessante Frage und da gibt es kein Ja oder Nein. Weil du musst ja auch vor Ort die Gegebenheiten angucken. Also wenn du wirklich in einem Dorf bist, 500 Seelengemeinde, ja, da gibt es einen Fußballverein, der ist von mir aus auch von der A bis zur F-Jugend durch angemeldet, hat in jedem Jahrgang eine Mannschaft gemeldet, könnte aber theoretisch anhand der Spieleranzahl in jedem Jahrgang zwei melden, also den jüngeren und den älteren Jahrgang. Aber dann fehlt es da vielleicht einfach an den Trainern. Das heißt, die, die da sind, können ja trotzdem qualitativ sehr gute Arbeit machen, aber es sind nicht ausreichend da. Es gibt andere Beispiele, da auch hier in Schwerin, da gibt es Mannschaften oder Vereine, die haben in jedem Jahrgang mindestens eine, zwei, manchmal drei oder vier Mannschaften gemeldet. Da ist aber nicht die Qualität da, die es dann, die du vielleicht erwartest, nur weil es ein groß und breit aufgestellter Verein ist. Das ist auch nicht pauschal, das lässt sich dann auch immer wieder pro Mannschaft, muss man das sehen. Aber natürlich ist eine Außendarstellung eines Vereins, da machen wir es ganz platt. Das ist wie ein Unternehmen, ja. Also ist da eine Internetseite, ist da eine gepflegte Facebook-Seite, ist da eine Insta-Seite, was auch immer heutzutage wichtig ist, sind da wirklich alle Jahrgänge besetzt? Ist definitiv ein Merkmal, wie aktiv ist dieser Verein, ja. Und dann weißt du natürlich, dass du auf jeden Fall auf engagierte Leute triffst. Ob das immer ein Qualitätsmerkmal ist, weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall ein Indikator zu gucken, wie gut sind die in der Außendarstellung strukturiert, ja.
Okay. Das heißt, woran kann ich es noch festmachen? Also, mal angenommen, wir sind jetzt in Kassel.
Ja.
Ja. Und ich möchte jetzt als Elternteil mein Kind zum Fußball schicken.
Ja.
Wie würdest du jetzt vorgehen als
Dann
Vater?
Dann werden die in Kassel sehr wahrscheinlich immer alle erst zum KSV Hessen Kassel gehen wollen, weil das in meinen Augen der größte Verein dort ist. Du guckst mich so an, wie, was erzählt er da? Ist aber so. Ja, ich würde das so in meiner Laienhaftigkeit
also,
sagen.
Ich habe jetzt einfach Kassel gesagt.
Ja.
So, weil ich einfach Kassel sagen wollte, weil ich da schon mal lang gefahren bin mit dem Auto oder so und das weit weg ist von Schwerin.
Ja.
Und jetzt weißt du.
Naja, also es gibt ja jeder Standort und jeder, der so halbwegs.
Also ihr hört, hier sitzt Expertise im Raum. Ja. Ja? Also aus dem Stand, ohne dass es vorher in irgendeiner Art und Weise abgesprochen ist, weiß der Steppo, wer jetzt der angesagte Verein in Kassel
ist. Ob es der angesagteste ist, weiß ich nicht, aber es wird der, ich mutmaße mal, es ist der größte Verein.
Okay.
Und das ist, glaube ich, für die meisten erstmal diese Anlaufstelle. Warte mal, mein Sohn, meine Tochter soll zum Fußball gehen, ich gehe zum größten Verein.
Okay.
Ja, weil jeder hat in seiner Umgebung einen großen Verein. Ob der jetzt im Profifußball ist oder nicht, aber da gibt es immer einen. Das heißt, die meisten werden das als Anlaufstelle nehmen. Das kann gut sein, weil da vielleicht viele Mannschaften, viele Trainer, viel Struktur ist. Kann aber auch gefährlich sein, weil dein Kind einfach hinten untergeht, weil da vielleicht der Leistungsanspruch, der Leistungsgedanke viel, viel größer ist als bei einem Stadtteilverein wie dem Neumühler SV.
Und mehr Kinder vielleicht auch sind, die schon ein bisschen Talent, ein bisschen Können mitbringen.
Genau, ne? Ja, also von daher lässt sich das, ich glaube, das ist am Ende auch, das kann ja auch sein, dass du sagst, das ist wirklich ein großer, ein guter Verein und da ist jede Mannschaft besetzt und da sind gute Trainer. Aber genau in dem Jahrgang ist ein Trainer oder ein Trainerteam, mit dem kommt dein Kind einfach nicht klar. Das funktioniert einfach nicht und verliert sofort den Spaß. Von daher lässt sich das so, da ist auch viel Intuition und Gefühl und kommt dein Kind mit einem Lächeln nach dem Training nach Hause oder nicht? Und sagt, ey, wann ist das nächste Mal? Ich muss wieder los. Oh, erst in zwei Tagen, das ist ja blöd.
Es gibt ja so diesen, es gibt ja Probetraining.
Ja.
Also du kannst ja dein Kind einmal zum Probetraining mit deinem Kind da hingehen, vielleicht auch ein paar Mal mehr. Also bei uns ist es so, du kannst was zwei, drei, vier Wochen gucken, was bei uns so los ist, bevor du dich jetzt entscheidest, Mitglied zu werden im Verein. Und was ich jedem empfehlen kann, ist immer, auf mehrere so kleine Sachen zu achten. Mhm. Also wenn der Trainer dort ist oder die Trainerin und selber dort Kinder hat, ja, dann schaue ich mir immer an, wie geht der mit seinen eigenen Kindern um. Mhm. Da habe ich schon Dinge erlebt, ja, auch auf Turnieren von anderen Trainern, wo du sofort erkennst, nicht geeignet für Training mit Kindern, weil er mit seinem eigenen Kind gar nicht vernünftig umgehen kann. So. Dann auch noch ganz wichtig, um zu gucken, wie ist der Verein aufgestellt. Mhm. Wenn dort mehrere Trainer auf dem Platz sind, von verschiedenen Jugenden zum Beispiel, wie sind die untereinander? Ja, also sind die miteinander oder grüßen sie sich nicht mal. Also es gibt Vereine, da kommt der F-Jugendtrainer am G-Jugendtrainer und die grüßen sich nicht. Ja, ja. Und es gibt Vereine, da merkst du sofort, okay, auch unter den Trainern herrscht so ein Wir-Gefühl, es ist so familiär. Ja, auch bei großen Vereinen. Ja. Auf solche Sachen würde ich achten und dann natürlich, wie kindgerecht wird so ein Training dann auch gemacht. Ja, also ich habe schon Sachen erlebt, wo dann wie beim Militär, ja, so mit Drill und Anschreien die Kinder um Platz gejagt wurden. Das hat man mal gemacht in den 70ern, ja. Und viele haben noch nicht verstanden, dass die 70er vorbei sind.
Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so. Und da kann ich dann auch wirklich jeden nur raten, Tasche packen und beim nächsten Verein nach Probetraining anfragen, weil
Ich würde sogar, ich gehe nochmal in die weniger emotionale Geschichte, sondern ich würde dann immer darauf achten, wie zeitig ist der Trainer da? Also wenn der Trainer 3 Minuten vor Trainingsbeginn kommt, von der Arbeit abgehetzt, und das ist Breitensport-Ehrenamt meistens, dann weißt du, ist der mit dem Kopf gar nicht da. Der kann sich auf das Training selber gar nicht einlassen und vorbereiten. Sehr wahrscheinlich. Es ist erstmal pauschalisiert gesagt.
Ist mir schon ein paar Mal passiert.
Ist ja auch okay, dafür machen wir das nicht hauptberuflich.
Nee, und das stimmt schon. Du brauchst dann auch so ein paar Minuten, um erstmal überhaupt da anzukommen dann.
Ne? Definitiv. Ja. Also die schönste Zeit mit meiner Mannschaft hatte ich eigentlich immer auch vor dem Training. Also ich war immer 1 Stunde, 1,5 Stunden vorher da, habe alles in Ruhe aufgebaut. Und dann kamen die Kinder teilweise auch schon 1 Stunde vor dem Training. Und da wurde diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen den Kindern, aber auch zwischen Trainerteam und Kindern, so dass wir am Ende alle wussten, worum geht es hier. Und das geht ja dann ein Stück weiter. Also ich mach's mal ganz banal. Wenn die Bälle nicht aufgepumpt sind, dann weißt du, es ist scheiße. Du brauchst nicht mit unaufgepumpten Bällen zu spielen und dann weißt du, der Trainer ist da nicht mit dem Enthusiasmus hinter, mit dem Engagement, den dein Kind vielleicht verdient hat. Wenn da nur lustlos ist, ich schmeiß den Ball in die Mitte und jetzt spielt mal lustig Fußball, dann ist das zumindest nicht mein Verständnis von, wie machen wir Mannschaftssport, wie machen wir Training. Das sind alles so die kleinen Sachen, wie strukturiert ist der Trainer in dem, wie er es macht. Damit du am Ende da eben nicht dich darüber aufregst, dass der erst 3 Minuten vorm Training kommt und das passiert jedes Mal. Oder vielleicht, wenn du neu zum Verein kommst, dann gehört es sich einfach, wenn du zum Probetraining kommst. Hallo, ich bin Steppo, ich bin hier der Trainer. Dein Kind ist, der kleine Hannes, gut, den habe ich heute im Blick. Hallo Hannes, ich bin Steppo. Also auch diese zwischenmenschliche Komponente ist wichtig und dann auch einfach diese das hat nichts mit fachlicher Grundlage, sondern einfach mit den Grundlagen zu tun, den Voraussetzungen im Training. Ball, Hütchen, gibt es Leibchen, gibt es Tore, hat er einen Bereich, hat er sich einen Plan gemacht, was er mit den Kindern heute machen möchte. Und wenn du da ein gutes Gefühl hast, dann geh auch gerne öfter hin. Wenn du aber da schon beim ersten Mal merkst und sagst, nee, das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht, dann wird dich das auf Dauer triggern und dann such dir den nächsten Feind.
Okay. Hat dich das auch mal getriggert? Also bist du mal mit deinem Kind zum Fuß oder warst du von Anfang an der Trainer deines Sohns?
Jein. Wir waren selber in einem anderen Verein. Das war noch so klein, dass es eher darum ging, dass es Bewegung war, gar nicht mal Fußball. Und der damalige Trainer hat gesagt, wenn ihr hier Fußball machen wollt, dann macht mal hier, dann nehmt euch die fußballbegeisterten Kinder. Und dann habe ich da schon so ein bisschen Fußball angeboten. Dann sind wir zum Neumühler SV gekommen. Da gab es ein Trainerteam, ich glaube so 3 Monate, bevor ich das dann nachher mit einem dieser beiden Trainer weitergemacht habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich intensiv dann wirklich Fußball wurde, habe ich es gemacht. Seit einem halben Jahr nicht mehr.
Okay. Du warst immer gut vorbereitet.
Ist das scheiße, wenn ich jetzt sage, ja? Nein, ich war immer, also weil für mich war immer das Ding, wenn ich etwas anfasse, dann zu 100%. Dann muss das in mein Zeitmanagement passen, dann muss ich das hinkriegen, nicht 5 Minuten vorm Training da zu sein. Oder wenn ich es anders nicht hinkriege, dann schiebe ich das Training mal ein bisschen nach hinten oder so. Aber ich glaube, es gab nie ein Training, bei dem ich nicht eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn da war. Es gab, lass mich lügen, in den 7, 8 Jahren vielleicht 5 Trainingseinheiten, die ich habe ausfallen lassen wegen Wetter oder weil der Platz gesperrt ist oder was auch immer. Es gibt immer Möglichkeiten, die Kinder zu beschäftigen, weil wir machen es mal ganz platt, das sind am Ende auch Beitragszahler. Die zahlen Geld dafür, dass ihre Kinder beschäftigt werden. Ich mache es mal ganz banal. Also für mich war es immer mehr als nur beschäftigen. Aber, und dann, wenn nur weil der Platz gesperrt ist, kann ich nicht sagen, Ja, dann machen wir heute nichts. Dann machen wir was anderes. Dann suchen wir uns einen externen Dienstleister, machen da was. Oder wir gehen laufen. Oder wir machen am Rande des Spielfeldes was. Oder. Von daher war ich, würde ich sagen, immer gut vorbereitet, ja.
Okay.
Weil, Entschuldigung, ich glaube, deine Mannschaft performt nur so gut, wie du es ihr vorlebst. Das ist ein Phrasenschwein wert, würde ich sagen.
Ja, so. Phrasenschwein haben wir auch. Das sind, Moment, ich hol das mal.
Wir haben unseren Sponsor, den wir nicht haben, noch nicht abgeklebt. Das ist
also, wo hast du das Ding überhaupt her?
Das habe ich meiner Tochter geklaut.
Achso, ich dachte, das in irgendeiner Tombola gewonnen oder so, auf irgendeinem Fußball.
Also irgendwo haben wir es bestimmt mal her, ja.
Es sieht eigentlich aus wie so ein typischer Tombola-Gewinn, oder? Für 2 Euro so ein Tombola loskaufen. Geil. Und dann wird die Mannschaftskasse gefüllt. Okay, Phrasenschwein. Nummer 1, ich glaube, wir werden ein paar ausprobieren,
ja.
Weil deine Tochter, vielleicht will sie es auch wieder haben.
Nee, die hat mittlerweile eine Schule der magischen Tiere Hund-Spardose gedönst.
Okay, da hauen wir immer was rein?
Geld.
Wie viel?
Für eine Phrase. Also es gibt ja einen großen Fußball-Talk auf einem Sportsender. Ja. Ich weiß nicht, dürfen wir sowas alles nennen?
Ich weiß nicht.
Also es gibt ja einen Sportsender in Deutschland, mehrere, aber einen. Und da gibt es sonntags einen Fußball-Talk.
Und da gibt es
einen Phrasenschwein. Da gibt es einen Phrasenschwein, da hauen die immer 3 Euro rein. Ich würde sagen, unter 5 fangen wir gar nicht erst an.
Okay, also 5 Euro hauen wir da rein. Und das Ganze spenden wir dann?
Ja.
Ja,
am Ende des Jahres. Aber nicht an uns.
Nicht an uns.
Nein, nicht an uns.
Für den Kasten Bier. Okay. Nein. Also nicht an uns, sondern an eine Organisation, die ihr oder du als Zuhörer noch stimmen dürft. Also wir werden sämtliche Social.
Aber das, ist das nicht ein scharfes S?
Social Media? Social Media Kanäle werden wir einrichten und da könnt ihr dann abstimmen oder irgendwie sowas werden wir da machen. Ja. Und da kommt das Geld rein. Kommunikation, das machst du ja auch beruflich, ne?
Ja. Kann man, also ja. Ich arbeite in der Presse, Öffentlichkeitsarbeit der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, da ist Kommunikation nicht ganz unwichtig. Ja.
Okay, also Kommunikation, das kannst du. Das heißt, wann es jetzt eine Phrase war oder nicht, es muss einen geben, der das dann bestimmt. Das solltest dann du sein.
Kann ich gerne machen. Wie gesagt, ich habe ja meine eigene Phrase erkannt. Das heißt, ich werde da im Anschluss an unsere Aufzeichnung sofort die ersten 5 Euro reinwerfen und dann suchen wir uns irgendwann im Laufe eines Jahres, von mir aus auch wechselnd pro Jahr, eine karitative Kindereinrichtung aus. Ich würde sagen, für Kinder definitiv. Die sind es immer wert. Oder?
Absolut.
Also nicht für die Marke Kinder,
absolut,
das ist ja auch nicht die Marke, aber und spenden da was Schönes, ja.
Ja, so machen wir das. Und du erkennst die Phrasen, also auch meine.
Gut.
Ja?
Gut. Das wird teuer.
Ja, also ich war ja heute auf einem G-Jugendturnier und da gab es keinen Schiedsrichter.
Also sind wir wieder beim Thema.
Das macht man ja heutzutage so.
Ja.
Und ich habe mich dann dabei erwischt, ich sag mal so, wie ich Dinge zu spät erkannt habe.
Ja. Zum Beispiel?
Handspiel. Im Strafraum.
Warte. Wieso musstest du das erkennen? Weil ich
war verantwortlich für meine Seite. Wo?
Als Trainer, wenn du gespielt hast?
Ja. Und der Gegner, Trainer, war verantwortlich für seine Seite. Also, für sein Tor und nicht für mein Tor.
Aber dass das nicht funktioniert, sind wir uns auch eigentlich einig, oder?
Jein. Also es wird Menschen geben, die sagen, das ist kein Fußball.
Ja.
Und die Kinder sollen doch bitte Fußball spielen.
Ja.
Ja? Und auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass die Anzahl der Kinder, die jetzt irgendwie weinen, weil etwas furchtbar ist, ja, war sehr gering. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich war auf einem Fußballturnier vor ein paar Wochen. Da hat mein Kleiner gespielt. Und es war das Spitzenspiel des Turniers sozusagen. Es ging um Platz 1 der Vorrunde und wir führen 1-0. Ja? Und jetzt ist 6 Sekunden, bevor diese 10 Minuten in der Halle zu Ende sind, schießt ein Kind aus wirklich ganz kurzer Distanz meinen Sohn fast ins Gesicht. Und er rettet seine Nase eigentlich nur mit seinen Händen. Mhm. Also er hält sich seine Hände, also Fäuste zieht er hoch, ja, und schützt so seine Nase und der Ball prallt dann einfach anstatt von seinem Kopf von den Fäusten ab. Und der Schiedsrichter gibt Strafstoß. Mhm. Und das 6 Sekunden vor Spielschluss. Mhm. Ja. Und ja gut, der geht rein, ja, und es steht dann 1-1.
Nachvollziehbar für dich erstmal das Handspiel? Und für deinen Sohn? Also war das etwas, wo du sagst, ja, ist ein Handspiel, ist jetzt gerade ärgerlich, aber.
Das war kein Handspiel, das war, also, beim Profifußball in der Bundesliga wäre das ein Handspiel wahrscheinlich gewesen, ja? Aber das war einfach nur eine Schutzfaust, also.
Aber sind die Regeln nicht im Profifußball dieselben wie im Kinderfußball?
Weiß ich nicht.
Die grundlegenden Regeln?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe danach ein bisschen darüber auch nachgedacht, ja, und habe so gedacht, okay, was willst du dem Kind jetzt eigentlich vermitteln? Es soll einen Schutzreflex ablegen. Das soll sich die Nase brechen. Also aus kurzer Distanz auch. Also ich glaube, selbst in der Bundesliga ist es so, wenn aus kurzer Distanz gegen die Hand geschossen wird, ist es kein Handspiel. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es noch nicht gesehen in der Bundesliga, dass einer sich die Fäuste vor die Nase zieht. Aber für mich, also so rein aus dem Bauch heraus, ist das nicht zu pfeifen in dem Moment. Okay. Wenn die Hände ein bisschen über dem Kopf sind, ja, oder so zur Seite gehen oder wie auch immer, also ein offensichtlicher Körpervorteil geschaffen wird, aber wenn ein kleines Kind, wir reden hier von sechs Jahren, seine Nase schützt, ja, die aus der Distanz vielleicht auch hätte gebrochen werden, also dann finde ich, ist das kein Handspiel. Und ich habe dann heute mit den Trainern da auch darüber geredet, ja, und habe gesagt, ich würde so eins gegen, also für uns gar nicht haben wollen. Und die hatten dann auch alle abgedeckt, wollen sie auch nicht. Ne? Weil bei dem ersten Spiel habe ich dann auch so ein Handspiel, was aber, glaube ich, ein bisschen wegging vom Kopf vom eigenen Spieler, habe ich übersehen. Also ich musste kurz darüber nachdenken.
Ja.
So, mache ich jetzt Strafstoß gegen uns oder nicht? Und stand eh schon 2-0 für den Gegner und
Kannst nur verlieren. Also du kannst als Schiri und vor allen Dingen in der Situation, wo du Trainer und Schiri bist und dann vielleicht auch noch gegen deine, kannst du ja nur verlieren.
Ja, schwierig.
Also und wir sehen ja vor allen Dingen dieses Thema Handspiel ist im Profifußball in der Bundesliga ja, auch wenn die technische Unterstützung haben, ausbaufähig, möchte ich sagen. Also wenn
und deswegen glaube ich, dass in der G-Jugend war das jetzt, also alles 6-jährige Kinder, sollte es kein strafbares Handspiel geben. Meiner Meinung. Es sollte immer eine Unterbrechung geben, mit dem Hinweis auf, das war jetzt ein Handspiel und dann indirekter Freistoß. Also kein Strafstoß oder so ein Scheiß. Ja, weil es ist, wie gesagt, bei den kleinen Kindern immer noch ein natürlicher Schutzreflex, den ich ihnen auch nicht abgewöhnen möchte. Ja, also wenn da ein Ball geflogen kommt und dir ins Gesicht ballert, was ja auch so am Spielfeldrand oder wenn ein Tennisball oder irgendwas kommt, das Kind muss das abwehren lernen. Ja, so. Und der Trainer vor meinem Sohn, der hat gesagt, naja, ich habe den auch gefragt, was soll der dann machen? Ja, hochspringen. So, aber du siehst es ja auch so schnell nicht kommen. Also, da kann man wahrscheinlich lange drüber debattieren. Aber meine persönliche Meinung ist, bei 6-jährigen Kindern sind das Verstöße, die man einfach nicht bestrafen sollte. Weil es macht einfach mehr kaputt, als es bringt. Ja, weil es gibt dann immer ein Kind, was dann zum nächsten Kind rennt und sagt, ah, wieso hast du da Hand genommen und so. Und die Mannschaft, die dann dadurch das Tor kriegt, ja, die hat auch nichts daraus gelernt, ja, sondern die sollen ja lernen, miteinander Fußball zu spielen und so weiter. Ich glaube, das ist nachher was im Bereich 8-9 Jahre, wo sie dann das machen sollten.
Also ich kenne aus meiner Schulhofzeit, als ich 6, 7, 8 war, hast du da Fußball auf dem Schulhof gespielt?
Ich hatte ja bereits erzählt.
Ah ja, okay. Ja, ich erinnere mich. Ja. Also bei uns war es dann sowas, also wenn dann so ein strittiges Handspiel war und der beschuldigte Spieler sagte, das war Schutzhand, dann war das Thema durch.
Ah, okay.
Ja, war Thema durch, dann war es keine Hand. Okay, was hast du geschützt? Mein Knie, alles klar, ist egal. Ich fand aber die Idee charmant. Ich würde es nicht bestrafen, weil sie sollen ja schon lernen, wir spielen Fußball und Handspiel ist Handspiel. Aber dann zu sagen, pass auf, wir machen daraus keinen 9 Meter oder 7 Meter oder was auch immer, sondern es gibt Freistoß an der Strafraumgrenze, Feuer frei, indirekt. Wir spielen weiter, indirekt, fertig. Weil die Regeln sind, das gab es mal in irgendeinem Dschungelcamp, die Regeln sind die Regels. So hat er das, glaube ich, gesagt, der Teilnehmer damals. Nicht, dass ich Dschungelcamp gucken würde, aber also die Regeln gelten auch für die Kleinen. Ob das jetzt Ich bin neu im Metier. Ob das jetzt eine Schutzhand ist oder so, das muss dann Schiri oder wer auch immer. Aber wenn es ein Handspiel ist, dann muss es auch geahndet werden, egal in welchem Alter, finde ich. Aber man kann in der Bestrafung dann deutlich variabler sein im Kleinkindbereich, ja. Ja. Das finde ich auch.
Okay. So, jetzt sind wir vom, wie finde ich meinen Verein, zum Handspiel gekommen und so weiter. Okay, also wir schließen das Ganze mal ab, ja. Als erstes sollte ein Verein schon eine Webseite haben. Ich glaube, wenn sowas nicht da ist, ist schon mal ein Indikator für, der Verein an sich ist nicht ganz gut organisiert. Ne? So, und wenn ein Verein an sich nicht gut organisiert ist, ich glaube, das, was du vorhin erzählt hast, auch mit der Trainingsvorbereitung, erstmal Hut ab an alle Trainer, die das überhaupt machen. Ja, ja. Und ich kann auch jeden Trainer verstehen, der vielleicht arbeitsmäßig oder aus dem Background es jetzt nicht schafft, eine Stunde vorher da zu sein. Ich glaube, das schaffen ganz wenige, ehrlich gesagt.
Definitiv.
Aber ich glaube, ein gut organisierter Verein, das ist auch nicht so wild. Ja, bei einem gut organisierten Verein hast du schnell erreichbar und gut dein Material. Hast vielleicht auch 1-2 Ehrenamtler dabei, die schon in Rente sind, die Dinge einfach organisatorisch schon vorher erledigen. Ich sehe das bei meinem kleinen Sohn, der spielt bei einem anderen Verein. Und da ist es so, da ist auch alles perfekt vorbereitet, bevor das Training losgeht. Und da ist ein Ehrenamtler, der halt schon in Rente ist und der eben auch die Zeit mitbringt, das alles zu machen. Und die jungen Trainer, die kommen dann wirklich kurz vorher, so 10 Minuten vorher sind die da. Dann ist aber schon alles aufgebaut, das hat der schon gemacht. Und dann geht es auch direkt los. Ne? So, und das war auch für uns ein Grund, dahin zu gehen. Ja, wir wollten, wir haben auch versucht, unseren kleinen Sohn zu trainieren. Das hat aber nicht geklappt. Also der hat da einfach zu viel Fokus gebraucht von unserer Seite aus. Und der Fokus hat dann bei anderen Kindern dann gefehlt. Und deswegen haben wir da, und auch er selber wollte dann woanders hin. Und es ist einfach super, ja. Aber da ist das auch so zu erkennen, dass es halt wirklich gut vorbereitet ist. Also Webseite sollte da sein. Vielleicht kannst du auf der Webseite schon gut erkennen, wie sind die Mannschaftsstrukturen, vielleicht auch, wie sind die Altersstrukturen, ja. Und wenn du dann beim Probetraining bist, natürlich, wie professionell wirkt das auf dich und wie gehen die Trainer untereinander mit sich um? Wie gehen sie mit den anderen Kindern um? Diese Dinge solltest du alles beobachten. Und wenn du da so das Gefühl hast, nee, das ist schwierig gerade, ja, dann hör auch auf dieses Gefühl, ja, weil viele übergehen das dann vielleicht auch, dieses Gefühl, und dann schickst du dein Kind da irgendwo hin, wo es am Ende nicht gestärkt rausgehen wird. Ja, und das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch im Breitensport sollten alle Kinder, die daran teilnehmen, einfach gestärkt aus dieser Zeit herausgehen. Zeit herausgehen ist auch ein Stichwort. Wir sind, glaube ich, jetzt eine Stunde drüber.
Ich möchte einen Satz dazu sagen noch. Am Ende musst du dir, bevor du dahin gehst, sowieso einmal im Klaren sein, was möchte mein Kind? Wie professionell möchte es mein Kind? Wie professionell erwarte ich es? Ja, also, weil natürlich unser Unterthema, wie viel Professionalität darf es im Breitensport geben, muss es geben und so weiter. Aber die Definition schaffst du erstmal selber. Was erwarte ich denn? Also, wenn ich wirklich sage, ich möchte mein Kind dann nur bespaßen lassen, dann ist es natürlich auch völlig egal, ob die eine Internetseite haben oder ob die sich einmal die Woche zum Bolzen treffen oder was auch immer. Auch das gibt es ja. Aber wenn du den Anspruch hast, dass du sagst, nein, ich möchte, dass das vernünftig abläuft, dann ist das, was du gesagt hast, alles genau richtig.
Punkt. Ja, also gutes Schlusswort auch, ja. So, wir haben ja mal darüber nachgedacht, wie lange wollen wir das machen? Also von der Zeit her.
Das hier, ne?
Ja, ich glaube, so eine Stunde ist sehr, wie sagt man, gut zu hören.
Ja. Das ist, wenn du in Hamburg vom Norden zum Süden fährst, schaffst du das locker.
Schaffst du das locker. Ja. So, jetzt sind wir, glaube ich, knapp drüber.
Ich weiß nicht, da steht 28 oder sowas.
Ja, das sind, das ist die erste Folge und das Podcast-Gerät zeichnet auf und ich sehe immer, dass da Takte steht. Also ich glaube, der denkt, wir nehmen Gitarre auf oder so. Aber ich bin gespannt, wie sie es nachher anhört.
Nicht, dass wir hier noch einen Nummer-1-Hit landen.
Ja. Genau, aber wir sind auf gut über die Stunde drüber,
okay, auf jeden Fall. Aber das wird, glaube ich, für alle, die ihr jetzt zugehört habt, es bis hierhin geschafft habt, super, vielen Dank dafür.
Ja.
Aber ich glaube, so in etwa wird die Range sein, dass wir immer so
genau
bei einer Stunde sind. Natürlich kannst du mit einem Gast auch mal ein bisschen länger. Ihr merkt es, wir verfallen manchmal auch in die ein oder andere Abzweigung. Aber wir geben uns Mühe, irgendwie so in dem Takt zu bleiben. Genauso wie wir uns wahrscheinlich einen Rhythmus geben werden, wie oft wir so eine Podcast-Folge machen. Wollen wir darüber schon reden oder wollen wir uns noch nicht darauf festnageln?
Also ich glaube, im Raum steht so, machen wir das einmal im Monat, machen wir das alle 14 Tage oder einmal pro Woche. Und ich würde einfach mal schauen, wie sehr interessiert euch das. Und also ich glaube, wir haben heute schon gemerkt, dass es ganz, ganz viele Themen und Unterthemen und Unterunterthemen gibt, dass wir eigentlich Material hätten, jeden Tag eine Folge zu machen. Ja. So am Ende entscheidest du das als Zuhörer. Ja, wie gefällt dir das und wie oft möchtest du das haben? Ich sag mal, einmal im Monat, das können wir jetzt schon mal versprechen.
Ja.
Und ob es dann alle 14 Tage wird oder einmal die Woche, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Das hier ist auf jeden Fall Fakt, Folge 1.
Ja. Das war sie sogar schon.
Das war sie, genau. Das war Folge 1 und auf Folge 1 folgt natürlich Folge 2. Dann mit einem Gast hier bei uns im Podcaststudio, der Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern.
Stefanie Drese.
Stefanie Drese. Und darauf freuen wir uns und darauf kannst du dich als Zuhörer freuen, Zuhörerin freuen. Und wir sagen ja ganz, ganz herzlich Dankeschön.
Dankeschön.
Für das Zuhören bei Holz und Glatt.
Ob es auch welche gegeben hat, die das geguckt haben? Die uns jetzt eine Stunde lang angeguckt haben?
Sehen wir. Da gibt es so Statistiken bei YouTube.
Das ist wieder dein Part, ne?
Ja, genau. Das können wir uns dann anschauen. Wir werden ja auch technisch noch einiges aufrüsten. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt eine Stunde tatsächlich gefilmt haben.
Mein Akku ist bestimmt leer. Vor
mir. Ja, irgendwas.
Irgendwas ist jetzt passiert.
Irgendwas kann passiert sein. So. Aber wir sind gespannt. Ton haben wir auf jeden Fall.
Ja. Ob es leuchtet jetzt, rot und genau. Es hat irgendwelche Beats und so.
Irgendwelche Takte laufen da. Wir sind gespannt. Also, vielen, vielen Dank bis hierher und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge. Holz auf glatt.
Die Dribbeldebatte.
Die Dribbel.
Und jetzt kommt noch so ein Schwusch. Und
Debatte.
So ein Outro.
So ein Ball, der so ins Gesicht fliegt. Und keine
mit Schutzhand. So ohne. Ja, geil. Das sollten wir machen.
Also in diesem Sinne.
Macht's gut,
ihr Lieben. Ciao.